Willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu den Würfelveteranen mit Conny.
Hallo.
Und mir, Benny. Wir sind dein Mitmach-Podcast zum Thema Rollenspiel. Dies ist Folge 1, die zeitgleich mit Folge 0 erscheinen wird und deshalb hattest du noch keine Möglichkeit, uns eine deiner Einsendungen zu schicken. Also, wenn du das jetzt gerade hörst, mach kurz auf Pause, schick uns deine erste Mail an
würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE.
Dies ist Folge 1, Einstieg ins Rollenspiel.
Ganz genau, Einstieg ins Rollenspiel. Das liegt bei uns ja nun einige Jahre, sogar Jahrzehnte zurück. Und ich habe das Gefühl, dass das früher auch nochmal ein wenig anders funktioniert hat, als das heute der Fall ist. Benny, vielleicht erzählst du uns einfach mal ganz kurz, wie du ins Rollenspiel gestartet hast?
Ich bin damals mit zwei Freunden zusammen auf eine Convention gefahren. Wir hatten erwartet, dass die ganze Sache viel größer ist, als sie dann letzten Endes war, sondern es war dann letzten Endes nur eine Veranstaltung von einem separaten Rollenspielclub, einfach einigen Privatpersonen, maximal 10 Leute oder so, die das Ganze organisiert hatten. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir uns unter Rollenspiel vorzustellen hatten und sind da halt einfach hin. Die hatten dann dort Stände aufgebaut mit den verschiedenen Rollenspielen, die in diesem Club bereits schon einmal gespielt wurden. Und dann hatte sich jede Einzelperson dann auf eins dieser Rollenspiele spezialisiert, uns das vorgestellt und uns erzählt und so.
Wart ihr denn da die einzigen Besucher, dass ihr da so eine Premium-Behandlung bekommen habt? Mit, komm, jetzt mal nach hier, kommt mal nach hier, ich will euch das jetzt auch erzählen. Oder war da doch dann noch ein etwas größerer Zulauf?
Also es waren wirklich extrem wenige Leute da. Wir waren fast die einzigen. Es gab ein, zwei andere Besucher, die dann mal da herumschlenderten. Man merkte aber auch schon so ein bisschen, dass unsere Dreiergruppe dem Ganzen die stärkste Aufmerksamkeit schenkte. Und vielleicht war das dann auch der Grund, warum dann irgendwann die einfach sagten, wie schaut's aus, wollt ihr einfach mal ausprobieren? Und wir uns dann in den Nebenraum gesetzt haben und dann einfach angefangen haben zu spielen.
Was war denn das System, mit dem ihr da gestartet seid?
Wir haben dabei mit einer abgespackten Version von Das Schwarze Auge gestartet.
Dritte Edition.
Das war ja mehr oder weniger dritte Edition. Viele Sachen rausgenommen, das mit dem Würfeln noch stärker vereinfacht, weniger Talente.
Und wie war die Erfahrung da ganz neu zu starten, ohne dass man vielleicht auch vorher so eine richtige Vorstellung hatte, was das überhaupt ist und wie das überhaupt funktioniert?
Ich glaube, ohne wirklich erfahrene Leute dabei zu haben, die untereinander schon recht schnell eine Konversation aufbauen konnten und einem das in den ersten paar Minuten so ein bisschen vorleben, was denn jetzt eigentlich kommt, wie man eigentlich das Ganze spielt, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen für uns.
So vom Verständnis, was überhaupt von euch verlangt wird, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wo sich das unterscheidet von einem einfachen Brettspiel und sowas alles vermutlich, ne?
Genau. Und dann war aber schnell, dass man bei der Sache mit dabei war und dann sich auch recht schnell in seinen Charakter eingelebt hatte und es einfach Zeit ohne Ende verging und einem das gar nicht bewusst war.
Wie war das denn für dich? Das ist ja auch immer eine Überwindungssache. Erinnerst du dich noch daran? Hat dich das viel Überwindung gekostet, da in eine Rolle reinzuschlüpfen? Erinnerst du dich auch noch daran, was dein Charakter gewesen ist, so vom Konzept?
Ja, ich hatte einen Charakter, mit dem normalerweise eigentlich niemals jemand starten sollte. Ich hatte einen Boron-Geweihten, der auch noch ein Schweigegelübde hat. Das perfekte Ding für Rollenspiel, wo es ja in erster Linie darum geht, dass man mit seinem Charakter spricht.
Ja, kurze Erklärung für die Leute, die in der Welt des Schwarzen Auges nicht so bewandert sind. Boron ist in DSA, in Das Schwarze Auge, der Gott des Todes. Ganz knapp gesagt, ohne da jetzt lange noch drüber zu sprechen.
Ja. Aber trotz alledem, ich hatte recht schnell und direkt den Bogen raus, wie ich durch meine Beschreibung, was mein Charakter tut, extrem viel zum Spiel beitragen konnte, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mich in eine Außenseiterrolle direkt dadurch ein bisschen begeben hatte. Wir waren alle aktiv dabei, aber es ist tatsächlich so, dass man immer wieder für sich denkt, was sage ich jetzt genau, wie weit kann ich gehen, das sind fremde Leute, kommt dann natürlich nicht ganz so stark außer sich, wie man das vielleicht im Freundeskreis tun würde.
Das war jetzt aber natürlich auch von einem Rollenspielclub, der ja absichtlich diese Mini-Convention durchgeführt hatte, um Rollenspiel den Leuten näher zu bringen. Da gehe ich davon aus, dass die auch sehr kulant und sehr unterstützend auch gewesen sind in dem Moment, wo ihr wirklich zu spielen begonnen habt.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann man unterstreichen.
Haben es euch also einfach auch gemacht, da den Einstieg zu finden und die Regeln immer wieder zu erklären und sowas.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Wir kamen spät abends nach Hause und hatten alle irgendwie so ein Hochgefühl, waren alle voll begeistert von dem Spiel und den ganzen Möglichkeiten, die das bietet, seine eigenen Geschichten zu erzählen und etc., dass wir dann gesagt haben, so, das müssen wir weiterverfolgen, das müssen wir weitermachen. Und dann wenige Tage später haben wir uns dann getroffen und unsere erste Session gestartet und hatten natürlich erstmal viele Probleme, die uns vorher gar nicht so bewusst waren, dass die damit einherkommen.
Zwei Fragen. Erste Frage, ihr habt dann aber nur zu dritt quasi gespielt.
Wir haben dann nur zu dritt gestartet, genau.
Und was waren das dann so für Probleme, die da aufgetaucht sind, die ihr vorher gar nicht so im Blick hattet? Erinnerst du dich dann noch an was?
Das erste Problem war auf jeden Fall erstmal die Frage nach dem Spielleiter. Weil irgendwie war uns das dann erstmal noch gar nicht so klar, dass man im besten Falle wirklich jemanden braucht, der diese Rolle des Spielleiters übernimmt. Und dann haben wir erstmal einfach nur beisammengesessen, wussten gar nicht, was jetzt Handlung sein soll und haben dann teilweise auch einfach darüber gebrainstormt. Dann kann ich mich dran erinnern, dass sehr viele Spielabende oftmals einfach nur so ein war, wir sitzen zusammen am Lagerfeuer oder in der Taverne oder so und die Charaktere unterhalten sich einfach nur miteinander, ohne dass irgendwie eine Handlung passierte.
Das heißt, ihr hattet aber dann auch ein bisschen das Pech, in Anführungszeichen, dass nach dem einen Spielabend mit erfahrenen Spielern ihr viel auch ohne jemanden mit Erfahrung dazu übergegangen seid zu spielen.
Ganz genau. Es war dann, wir konnten uns zwar voll und ganz selbst ausleben, aber man musste sich viele Dinge bewusst machen, wie der Hase eigentlich läuft, wie man so ein Spiel am besten am Laufen hält, wie es man die verschiedenen Bedürfnisse der Leute befriedigt, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen.
Und was war mit dem Regelsystem? Seid ihr dann auch dazu übergegangen, euch das Schwarze Auge Regelsysteme käuflich zu erwerben und da reinzulesen, die Regelmechaniken dann auch nochmal besser zu verinnerlichen?
Ganz am Anfang war das noch gar nicht der Fall, sondern wir haben dann einfach nur mit, oh, wir hatten jetzt die Charakterbögen und wussten, wie diese Charaktere nach diesen Clubregeln, die nicht ganz die offiziellen Regeln waren, sondern so Homebrew erstellt und haben lange Zeit damit einfach weitergespielt, mit diesem, was wir da kannten. Und dann erst später sind wir dann mehr durch Zufall darauf gestoßen, dass es die ein oder anderen kleinen Spieleläden gab, die dann das Schwarze Auge Produkte auch tatsächlich hatten. Und da wurde dann das Interesse geweckt, weil man dann so, ja, das kenne ich doch. Ah, und da gibt es diese und diese Bücher zu. Und man sich dann anfing, da mehr für zu interessieren.
Und ihr habt ja auch noch Kontakt zu dem Club gehalten.
Ja, wir haben Kontakt gehalten. Das war aber doch sehr sporadisch und relativ selten. Es lag auch einfach daran, wir waren Schüler zu der Zeit noch und in diesem Club waren sehr viele eher erwachsene Leute, die schon im vollen Berufsleben standen. Und dann ist einfach alleine die Terminvereinbarung so ein Problem. Und zum anderen waren natürlich unsere Eltern extrem skeptisch, weil die konnten sich unter diesem Hobby halt auch nichts vorstellen. Und dann dieser Gedanke, dass ihre Kinder sich mit erwachsenen Leuten treffen und mit denen für mehrere Stunden lang irgendwelche komischen Rollenspiele machen, hatte dann irgendwie schnell so einen Eindruck eher von so Sekte.
Und dabei war es nicht mal in den 80ern, wo ja die Satanic Panic noch sehr verbreitet gewesen ist und Rollenspiel sehr viel damit in Verbindung gesetzt wurde, sondern das war ja Anfang der 2000er schon. Und es waren ja auch noch mal andere Zeiten, als das heute der Fall ist. Ich glaube, heute würden die meisten Eltern das niemals irgendwie unterstützen, dass ihre Teenies mit irgendwelchen Erwachsenen, die sie nicht kennen, sich irgendwo treffen. Und ja, okay, gut. So viel dazu. Bei mir war es ja im Gegensatz dazu dann so, dass ich durch dich ins Rollenspiel reingestartet bin. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass wir Geschwister sind. ich bin die Ältere von uns beiden. Und dadurch, dass Benny dann in seinem Freundeskreis eben auch schon angefangen hatte, Rollenspiel zu machen, ist er irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, das ist garantiert was für dich. Pass auf, hier, mach jetzt einfach mal einen Charakter und dann spielen wir mal. Und dann hat er mich ein bisschen dazu gezwungen, das da mitzuspielen, weil ich dem Ganzen auch erst so ein bisschen skeptisch gegenüberstand. Dann haben wir einen Charakter gemacht und dann haben wir ein 1-zu-1-Sessions gehabt und das hat mir dann auch sehr, sehr gut gefallen, sodass ich dann auch in die Gruppe übergegangen bin und wir dann wirklich seit 20 Jahren jetzt zusammen spielen.
Wobei der Übergang in die Gruppe war dann auch nochmal für dich schwierig, weil das einfach mein Freundeskreis war. Und das war dann für dich auch nochmal so einige fremde Leute.
Naja, gut, so schlimm war es nicht, weil ein paar der Anwesenden kannte ich einfach natürlich schon, dadurch, dass es deine Freunde waren. Dann waren auch Klassenkameraden von mir auch mit in der Gruppe, die ich natürlich kannte. Und noch Menschen, die ich kannte, weil wir im Kindergarten miteinander befreundet gewesen sind. Ne? Unsere Stadt ist halt ein Dorf. Also ich kannte da schon viele. Nicht alle, aber viele kannte ich schon sehr gut. Da das ging. Genau, also so war unser Einstieg. Das Klassische, man kennt jemanden, der das macht und darüber kommt man in das Hobby herein. Ich glaube, heute funktioniert das so ein bisschen anders. Weil heute, habe ich das Gefühl, ist Rollenspiel nicht mehr ganz so der Geheimtipp, der er damals gewesen ist. Sondern dieser Tage hat man einfach durch das Internet nochmal ganz andere Möglichkeiten, mit dem Hobby in Berührung zu kommen.
Das sehe ich auf jeden Fall auch genauso. Alleine, wenn man schon einfach das Thema bei Leuten anspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass dem Gegenüber das irgendwie ein Begriff ist, im Gegensatz zu früher. Früher war das so, wenn du gesagt hast, ich mache Rollenspiel, dann konnte sich erstmal jemand da gar nichts drunter vorstellen oder im schlechtesten Falle hatte der dann eher noch die Vorstellung, dass das irgendwas mit Erotik zu tun hat. War dann auch immer schwierig, überhaupt mit Leuten erstmal da drüber zu sprechen und zu sagen, ich mache das.
Ich glaube, da haben einfach die Medien tragen da sehr viel zu bei. Wir haben Filme, Serien, in denen Menschen gezeigt werden, die Rollenspiel einfach machen, sodass man das da dann auch schon mal sieht, auch wenn das da nie der Hauptfokus im Grunde ist. Aber es wird gezeigt und es wird gesagt, oh, guck mal, die spielen da dieses Spiel, okay, interessant. Dann hat man die Möglichkeit, sich die unterschiedlichsten Actual Plays anzugucken. Und ich meine, da sind manche ja sehr erfolgreich, was das angeht. Ich sag nur Critical Role, die füllen ja mittlerweile ganze Säle, gigantische Säle voller Menschen, die nur kommen, um denen dabei zuzuschauen, wie sie Dungeons & Dragons spielen. Ne? Also ich meine, das ist natürlich ein Erfolg für die ganze Rollenspielszene, der sehr, sehr groß ist, ne? Der die Bekanntheit und sehr stark fördert.
Und das geht ja auch einfach weiter damit, dass sie dann ihr eigenes Rollenspiel rausgegeben haben und ihre Kampagne dann ja auch einfach in der Amazon-Serie ist es, glaube ich, umgesetzt wurde.
Ich meine, wir können Actual Plays ja heute überall schauen. Deutsche Actual Plays sind vielzählig im Internet vertreten, englische noch viel mehr, wenn man Englisch kann. Das heißt, jeder, der Interesse an dem Hobby hat, hat die Möglichkeit, sich das einfach mal anzugucken. Einfach Gruppen zuzuschauen, wie die spielen, die verschiedensten Systeme anzusehen und so auch schon einfach eine ganz klare Vorstellung davon zu bekommen.
Und jetzt gibt es auch noch einfach Leute, die sogar Podcasts darüber machen. Das muss man sich ja auch mal wegtun.
Ja, und es ist verrückt, dass es sowas gibt. Und dann ist natürlich auch noch, was hinzukommt, Spiele wie Baldur's Gate, die natürlich dann sehr eng und sehr nah dann auch an Rollenspielmechaniken sind. Die sorgen ja dann auch nochmal dafür, dass die Leute, die diese Computerspiele gespielt haben, sagen, da gibt es auch noch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu, das möchte ich auch mal probieren.
Wobei der Einstieg vom Computerspiel zum Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich nicht so einfach ist. Es gibt da die Parallelen, aber das Verständnis funktioniert dann doch eher in die andere Richtung, dass wenn man das Pen Paper gespielt hat, man das Computerspiel dann besser begreift.
Das ist auch sowas, was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe und auch jetzt manchmal noch so ein bisschen frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der keine Ahnung hat von Pen und Paper Rollenspiel, der noch nie ein Actual Play gesehen hat, der da gar keine Vorstellung davon hat, dass der in den Spieleladen geht, ein Regelwerk sieht, das Regelwerk rausnimmt, sich das Regelwerk kauft, das liest und versteht und weiß, was zu tun ist. Weil ich meine, die Regelsysteme sind super gut aufgearbeitet mit Beispielen, mit Erklärungen und dergleichen und so weiter. Aber ich bezweifle trotzdem, dass jemand, der gar keine Vorstellung hat, alleine an den Erklärungen begreift, was er zu tun hat.
Also ich denke auch, das ist ultra schwierig, Manchmal frage ich mich auch, ob so Worte wie Impro, Theater oder so einem dann schon besser auf die eigentliche Idee dahinter bringen würden und doch zu selten dann in solchen Regelerklärungen auftauchen.
Die Regelerklärungen sind schon auch immer gut und es sind ja auch immer, wird immer von einem Dialog gesprochen und es gibt auch immer Beispiele dafür, aber ich glaube, das ist dann doch nochmal einfach in einem Buch so theoretisch, dass es schwer fällt, das dann umzusetzen. Kommt vielleicht auch immer darauf an, ein bisschen aus welchem Hintergrund man kommt, dass man, wenn man wirklich Impro-Erfahrung im Theater hat, dass man dann ein leichteres Verständnis dafür hat. Aber ich muss sagen, als erfahrener Spielleiter und als jemand, der wirklich auch schon viele Regelsysteme gelesen hat, ich habe manchmal immer noch Probleme, dass wenn ich ein neues Regelsystem lese, dass ich manchmal denke so, okay, gut, wie soll das jetzt funktionieren? Nee, also, dass ich das dann allein vom Text, ich habe dann vielleicht eine grobe Vorstellung und ich kann natürlich auch viel assoziieren mit Sachen, die ich aus anderen Regelsystemen schon kenne und komme da auch schon sehr weit. Aber manchmal sind da so Punkte, wo ich mir denke, so nee, also jetzt allein vom Text verstehe ich es nicht, das muss ich sehen, wenn wir es spielen, wie das dann wirklich sich umsetzen lässt, wenn wir es spielen. Und dann begreife ich das wirklich besser erst, wenn wir das spielen. Und vorher ist das dann doch nochmal so ein Ding mit 7 Siegeln und Fragezeichen bei mir im Kopf.
Das hört sich für mich auch sehr vergleichbar zu den ein oder anderen Brettspielen an, wo man das auch hat, dass man so durch diese Regeln liest und man muss eigentlich schon das Brett vor sich hinlegen und die Klötzchen auf die richtige Position setzen und so, um das dann auch visuell gleichzeitig zu haben, damit einem das alles verständlicher ist von den Regeln und man mehr versteht, wie die Sachen ineinander greifen und aufeinander ihren Einfluss und ihre Wirkung haben. Ich würde das beim Rollenspiel genauso sehen. Dass gewisse Regelmechaniken, da muss man einfach wirklich durch die Erfahrung sehen, wohin führt das, was hängt da alles dran, was beeinflusst das alles.
Was ist denn jetzt deine abschließende Meinung dazu? Sollte man ins Rollenspiel einsteigen, wie wir das früher gemacht haben, quasi, dass es ein Geheimhobby ist, in das man eingeführt wird von einer Reihe auserwählter Personen, die das schon mal gemacht haben? Oder findest du es gut, dass es doch deutlich mehr in den Mainstream getreten ist und einfach auf einer viel größeren und weiteren Fläche Menschen erreichen kann und nicht mehr der Geheimtipp ist, der es vielleicht zu unserer Zeit gewesen ist?
Durch den ganzen Mainstream ist einfach so viel dazu gekommen, denen das Hobby auch einfach nochmal wesentlich stärker verbessert. Alleine die Diskussion, die ja früher nur per Papier geführt werden konnte, Leserbriefe an die jeweiligen Verlage und dann mal hier und da ab und zu eine Convention, wo man dann halt so ein Blättchen mit irgendwelchen Zusatzmaterialien oder so dann extra bekommen hat. Das ist ja, sag ich mal, alles weg. Da hat man ja ein ganz anderes Medium mit dem Internet und allem. Und das bereichert dieses Hobby einfach unglaublich. Und deswegen hat sich das auch in so vielen Dingen verbessert. Und das nimmt auch Auswirkungen auf dieses in das Spiel einzusteigen.
Ich finde es auch gut, dass es jetzt einfach so offen ist und einfach so viele Menschen erreicht. Gatekeeping, also dieses so, nein, das ist unser Hobby und da soll keiner rein. Nee, ich bin dafür. Alle sollen die Möglichkeit haben, Rollenspiel machen zu können, das erleben zu können, weil es einfach so ein bereicherndes Hobby ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Themenfolge, die wir irgendwann machen können. Was kann Rollenspiel alles erreichen, schaffen? Aber kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie kannst du jetzt eine Gruppe für dich finden? Denn ohne eine Gruppe funktioniert es ja nicht. Solo-Rollenspiele gibt es zwar auch, Solo-Pen-and-Paper-Rollenspiele, ist aber vielleicht auch nicht unbedingt das, was du dir erhoffst und erwünschst, sondern schon, dass du eine Gruppe hast, mit der du spielen kannst. Da bietet das Internet wieder die besten Möglichkeiten für dich, eine Gruppe zu finden. Benutzt die Suchmaschine deiner Wahl und du findest da sehr viele Anbieter. Du findest zum Beispiel die Drachenzwinge, die einen Teamspeak-Server anbieten, auf dem eben online kommuniziert und Rollenspiel betrieben werden kann. Da können sich auch immer wieder neue Gruppen finden. Über Roll20 ist das durchaus auch möglich. Auf Reddit werden Gruppen angeboten. Es gibt pen-and-paper.info, spielerzentrale.de. Ich denke mal, dass man sogar noch über Facebook verschiedene Anfragen stellen kann. Also das Internet bietet da eine große Bandbreite an verschiedenen Homepages, an verschiedenen Seiten, die gerade dafür da sind, Gruppen zu vermitteln, Spieleranfragen zu vermitteln und dergleichen. Da kann man auch, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, tatsächlich sogar international ganz problemlos Gruppen finden und mit denen spielen. Außerdem ist auch immer eine gute Möglichkeit der Gratis-Rollenspieltag, der jedes Jahr stattfindet. Da gibt es immer sehr viele Teilnehmer, die dann in ihrer Stadt eben auch Informationsveranstaltungen anbieten und dergleichen mehr. Da kann man sich auch sehr gut beim gratisrollenspieltag.de erkundigen, was da alles geboten werden kann, wo man da hingehen kann, um da auch im direkt persönliche Kontakte auch irgendwo ein bisschen zu knüpfen. Dann noch die ganzen Conventions, die es das Jahr über gibt. Ich habe da eine sehr gute Seite gefunden, pnpnews.de. Da gibt es einen Con-Planer, den man einsehen kann. Da gibt es eine Auflistung wirklich für jeden Monat, welche Pen-and-Paper-Rollenspiel-Convention irgendwo stattfindet. Also da kann man sich auch sehr gut und sehr einfach informieren, um eben einfach eine Convention zu besuchen und da auch in direkten Kontakt mit Leuten zu kommen. Dann gibt es in verschiedenen Städten Clubs, die angeboten werden, wie das ja auch bei dir der Fall gewesen ist. Die werden auch ganz bestimmt eine Online-Präsenz haben, wo ihr euch erkundigen könnt. Oder ihr geht in den Spieleladen in eurer Stadt, wo auch Rollenspielprodukte angeboten werden, und erkundigt euch da. Vielleicht veranstaltet der Spielladen selber an gewissen Tagen in der Woche Rollenspielabende. Oder es gibt da die Möglichkeit, eben auch aktiv nach Gruppen zu suchen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, man hat bei einigen Leuten das Interesse geweckt und also im Sinne von, ich habe jetzt nach Leuten gesucht und einige Leute gefunden, die ebenfalls Interesse daran haben, Rollenspiel zu machen. Aber wie beginnt man denn jetzt eigentlich?
Das kommt ein bisschen drauf an, was genau ich machen möchte. Habe ich eine klare Idee, welches System ich spielen möchte, weil ich zum Beispiel von Dungeons & Dragons gehört habe und ich möchte Dungeons & Dragons spielen oder ich habe von einem anderen System gehört und will das unbedingt spielen, ist es natürlich erforderlich, dass man irgendwo das Regelwerk hat und das Regelwerk gelesen hat, damit man mit dem Regelwerk spielen kann. Rein theoretisch aber kann man natürlich auch Rollenspiel spielen ohne ein Regelwerk. Das haben wir auch zu frühen Zeiten, wenn dann die ersten Ideen kamen von der eigenen Welt, von dergleichen haben wir das auch gemacht, dann ist das ja oft so ein Hochwürfeln ist gut, Niedrigwürfeln ist schlecht und dann spielt man einfach. Dann ist das natürlich ein Rollenspiel ohne einen großen Regelhintergrund. Das funktioniert aber auch. Also rein theoretisch braucht man dafür nur vielleicht ein paar Würfel und kann einfach starten, wenn man das auf die Art und Weise macht.
Manchmal braucht man nicht mal Würfel. Man kann Sachen über Schnick, Schnack, Schnuck entscheiden. Man kann Sachen darüber entscheiden, über einen Münzwurf, alles Mögliche.
Wenn man auch gar keinen Zufall drin haben will, sondern sagt, das, was jemand sagt, das funktioniert auch einfach. Da braucht man nicht mal irgendein Element des Zufalls, der entscheidet, ob auch etwas daneben gehen kann oder nicht. Dann bräuchte man nicht mal Würfel. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass man, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt das, wie die meisten Rollenspieler spielen wollen. Sondern das ist vielleicht was, was man dann irgendwann dann auch mal macht. Aber die meisten haben vielleicht eine klare Vorstellung, dass sie ein bestimmtes System spielen wollen. Also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt ein System, was brauche ich dann? Wichtig ist natürlich Stift und Papier. Darum heißt es Pen and Paper. Das ist die Grundlage. Damit man sich Notizen machen kann, damit man sich Dinge aufschreiben kann. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Dann würde ich sagen, ist für viele Spielsysteme auch wichtig, dass man einen Charaktersheet hat. Also einen Charakterbogen, wo die Werte niedergeschrieben werden. Also theoretisch könnte man das auch selber verwalten auf einem Blatt, aber es ist eigentlich immer weiter die dem Regelsystem zugeordneten Charakterblätter zu benutzen.
Und dann ist das nächste natürlich Würfel.
Wenn das Spielsystem Würfel verlangt.
Was die meisten ja tatsächlich tun, wofür das Rollenspiel ja auch in erster Linie bekannt ist, nämlich für seine komischen, vielzähligen Würfel, die mehr als 6 Augen haben.
Ja, und da streiten sich ja die Geister oftmals. Ich habe erst das letzte noch gesehen. Wie ist das, Benny? Braucht man nur ein Würfelset oder braucht man 1 Million Würfel? Wo bist du da verordnet?
Also, ich bin da auf jeden Fall bei 1 Million Würfel verordnet. Ich muss sagen, manche Spielsysteme haben natürlich auch sehr den Drang, dass man viele Würfel braucht. Shadowrun oder World of Darkness teilweise auch. Aber eigentlich braucht man nicht so viele Würfel. Eigentlich braucht man nur das Minimum, um die Probe zu würfeln. Man kann sogar teilweise einfach sich von seinen Freunden die Würfel leihen. Aber Sammelleidenschaft, dass das etwas ist, was Menschen immer wieder begeistert, das ist uns doch allen klar. Ob man jetzt Pokémon-Karten sammelt oder Fußballkarten, also in allen Nischen gibt's das ja.
Ich bin auch jemand, der Würfel in jeder Form, jeder Farbe, jeder Art hat, aber ich stimme dir absolut zu. Theoretisch braucht man ja nur ein paar Würfeln und man könnte sich das teilen. Aber es ist natürlich schöner, wenn jeder seine eigenen Würfel hat, dass die Würfel nicht rumgereicht werden müssen. Und ihr solltet gucken, welche Anforderungen das Regelsystem hat, was ihr benutzt. Denn es gibt Regelsysteme, da braucht man ganz viele W6. Also W6, für die, die das nicht wissen, sechsseitiger Würfel wird als W6 oder D6, wenn man es auf Englisch macht, abgekürzt. Also nicht wundern, wenn wir hier von W6, 12, 20 oder was auch immer sprechen, heißt immer ein sechsseitiger, 20-seitiger Würfel. Es gibt ja aber auch Systeme, die brauchen so ein ganzes Würfelset, wo ein W4, W6, W8, W10, W12 und W20 drin ist.
Und W100.
Und W100 stimmt. Und ein W100 besteht aus zwei W10, wobei der eine die 10er Stelle und einer die 1er Stelle anzeigt. Wobei es auch tatsächlich W100 gibt. Also Würfel, die wirklich 100 Seiten haben.
Ja, ob die so praktisch sind, ist immer wieder die andere Frage, weil dann hat man einen Würfel, der im Grunde wie ein Golfball ist. Und man weiß ja, wie lange so ein Golfball prinzipiell über eine Fläche rollen kann. Das führt dann auch oft dazu, dass der Würfel dann eher mal nicht auf dem Tisch landet, sondern auf dem Boden.
Und wir wissen alle, gewürfelt wird auf dem Tisch, ne?
Ja, wobei das macht die Gruppe ja tatsächlich auch anders. Da gibt es ja auch tatsächlich die Gruppen, die sagen, das, wo jetzt der Würfel draufgefallen ist, das muss unbedingt zählen und dann wird unter den Tisch gekrabbelt und dann gucken alle gebannt, was für ein Ergebnis liegt jetzt unterm Tisch.
Das ist natürlich tatsächlich dann eine Frage der Gruppe. Also achte wirklich darauf, bei dem Spielsystem, für das du dich entschieden hast, welche Arten von Würfeln du benötigst. Es gibt auch Spielsysteme, die tatsächlich Spezialwürfel haben, wie zum Beispiel Hexen 1733. Da werden zwar nur W6 benutzt, aber je nachdem, welcher W6 es ist, ist die Verteilung anders. Dann geht es nicht darum, dass du 1 bis 6 hast, sondern es ist anders. Und es gibt auch noch eine Übersetzungstabelle in dem Buch drin. Aber da haben wir die Spielerfahrung gemacht, dass es wirklich einfacher ist, mit den Hexenwürfeln, die dir die richtigen Symbole anzeigen, zu arbeiten, weil das einfach schneller geht, als dann immer zu überlegen, welcher Würfel ist das jetzt? Und ich habe eine 3 gewürfelt, in der Tabelle nachzugucken, ach, das ist das und das. Ne? Oder zum Beispiel auch bei Star Wars am Rande des Imperiums, da ist es auch einfach so. Da gibt es zwar auch eine Übersetzungstabelle, aber es ist einfacher, die wirklich spielgehörigen Würfel sich zu kaufen, wo die richtigen Symbole drauf sind.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich muss jetzt auch mir gerade vorstellen, wie jemand HeroQuest, das ja auch Symbolwürfel hat mit Totenköpfen drauf, versucht mit einfachen sechsseitigen Würfeln zu spielen und dann jedes Mal wieder überlegt, die 1 ist der Totenkopf, die 2 ist die 2 Totenköpfe vielleicht, die 3, was könnte die 3 dann noch sein? Das
macht das Ganze einfach kompliziert und langatmig, ne? Ja. Hat man ja schon fast keine Lust mehr, weil es immer Minuten dauert, bis man seine Würfel richtig übersetzt hat. Es gibt aber auch Spielsysteme, da braucht man eben keine Würfel. Es gibt Spielsysteme, die kommen mit Spielkarten zum Beispiel als Möglichkeit des Zufalls, den Zufall damit einzubringen, aus. Oder zum Beispiel bei Dread wird mit einem Jenga-Turm gespielt, wo die Steine gezogen werden. Da gibt es also wirklich ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, sodass man da auch entsprechendes Material gegebenenfalls braucht, um damit arbeiten zu können. Aber ansonsten braucht man eigentlich nur die Motivation.
Nochmal ganz kurz, Thema Spielkarten. Es gibt ja jetzt inzwischen auch bei vielen Rollenspielen, dass dann Talentkarten angeboten werden, die man sich dazu kaufen kann. Was hältst du denn von dieser Entwicklung?
Ich halte es für eine clevere Marketingstrategie auf jeden Fall, weil man dann nochmal ein Produkt mehr hat, was man seinem Käufer anbieten kann. Allerdings muss ich auch sagen, dass es für viele Spielsysteme auch sehr sinnvoll ist, weil es die Verwaltung einfacher macht, weil es die Übersichtlichkeit einfacher macht und den Zugang während der Spielsitzung leichter macht. Wenn ich nämlich ein Kartendeck habe, in denen alle nur die Talente drin sind, die mein Charakter auch wirklich hat, kann ich natürlich viel einfacher durch die Karten blättern und mir dann nochmal schauen, was mein Charakter kann, als wenn ich mir immer das Regelwerk erfragen muss, was wahrscheinlich nur einmal am Tisch ist und wo dann immer jeder nochmal nachgucken kann. Ich muss sagen, ich habe das früher oder mache das auch jetzt zum Teil noch, alles einfach händisch dann aufgezeichnet für meinen Charakter. Aber das ist natürlich viel Arbeit. Und das ist natürlich so dann schneller mit den Karten. Was meinst du?
Ja, ich denke auch, das nimmt einem einfach Arbeit ab, wenn man das haben will und braucht. Wobei andererseits zeigt die Spielerfahrung inzwischen auch, wenn man ein System sehr, sehr lange spielt, dann braucht man solche Notizen eigentlich schon gar nicht mehr. Dann hat man das meiste dann ja doch im Kopf.
Das stimmt auch. Aber für den Einstieg ist es nicht verkehrt. Und wenn man da das Geld nicht für ausgeben möchte, weil Kosten ist natürlich auch so eine Frage, wo wir jetzt gleich auch nochmal bitte drauf zu sprechen kommen, dann kann man das natürlich auch sich einfach selber erstellen. Dann muss man das natürlich nicht kaufen. Was man auch unbedingt natürlich noch braucht, ist eine Räumlichkeit, wo man spielen kann. Weil gerade wenn man in einer größeren Gruppe spielt, ist natürlich die Frage, ob jemand die Räumlichkeiten hat, mit den ganzen Leuten zusammenzukommen. Ob es jemanden gibt, der bereit dazu ist, das bei sich zu hosten und da der Gastgeber zu sein. Es gibt natürlich auch manchmal die Möglichkeit, dass gerade Spielläden Räumlichkeiten anbieten, in denen man sich dann mit seinen Freunden treffen kann. Es gibt aber auch Restaurants oder Kneipen alles dazwischen, die tatsächlich auch die Möglichkeit anbieten, dass man da Rollenspiel betreiben kann oder Brettspiele auch spielen kann. Das ist immer noch eine Möglichkeit, wenn man sagt, dass man das in seinen Privaträumlichkeiten nicht einrichten kann.
Sollte man aber auch immer darauf achten, ob das ein Ort speziell dafür ist oder ob man jetzt einfach einen solchen Ort beanschlagt und da anfängt, das sehen die nicht so gerne.
Ja, weil die in der Erfahrung die meisten lange sitzen und wenig trinken, ne?
Ja.
Aber da kommen wir auch zu dem Thema Kosten jetzt nochmal zurück. Weil Kosten ist so eine Sache, was Rollenspiel angeht. Viele sagen immer, dass es ein teures Hobby ist. Aber ich finde, dass das ein sehr, sehr günstiges Hobby ist. Du hast natürlich die Möglichkeit, da unendlich Geld rein zu investieren und kommst aus dem rein Investieren überhaupt gar nicht mehr raus. Das geht natürlich auch. Aber so ganz prinzipiell, finde ich, ist das ein sehr, sehr günstiges Hobby.
Das habe ich damals auch immer so empfunden eigentlich.
Heute nicht mehr?
Unterschiedlich.
Was hat sich geändert?
Was hat sich geändert? Die eigene Kaufkraft hat sich, glaube ich, geändert.
Okay.
Und damals als Schüler hat man damit begonnen und hatte ja sein Taschengeld zur Verfügung. Und dann war es auch einfach mal möglich, sich mal ab und zu einen neuen Würfel zu kaufen, den man nett fand, weil der nicht viel kostete. Und wenn es dann um irgendein Regelwerk oder so ging, dann hat man sich das halt zum Geburtstag oder so gewünscht, dann ging das dann auch. Heute mit der anderen Finanzkraft ist das dann auch einfach, da werden die Augen wesentlich größer und dann guckt man, welches Spielsystem gibt's da, wofür könnte ich mich interessieren und so. Und geht die Sache auch einfach nicht mehr einfach nur noch nach, welchen Nutzen hat das und welchen Spaß bringt mir das?
Sondern haben, 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 haben.
Es ist teilweise Sammelleidenschaft, teilweise aber auch, ja, wie soll man das sagen, die Theorie dahinter erforschen wollen. Dass man guckt so, was ist jetzt da wirklich Neues? Gibt's da was Neues? Kann ich da was für mich rausschöpfen, was ich dann an anderer Stelle wieder nutzen kann?
Also du meinst in dem Sinne von, ah ja, komm, mich interessiert dieses Rollenspielsystem, aber nicht unbedingt, weil ich das Spiel leiten möchte, sondern weil mich einfach nur interessiert, wie es funktioniert.
Genau.
Ich denke auch, prinzipiell kannst du ja jahrelang, stundenlang Rollenspiel machen, indem du nur ein einziges Mal ein Regelwerk gekauft hast. Du brauchst nur einmal das Grundregelwerk und dann kannst du damit so viel Stunden gestalten mit deinen Freunden, die dann ab dann ja im Grunde kostenlos sind. Sieht man mal von Snacks, Getränken etc. pp. Ab, die man vielleicht noch mit in die Runde nimmt, um das Ganze noch ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Oder Fahrtkosten, die du vielleicht hast, um zu dem Spielort zu kommen oder wenn der Spielort angemietet sind. Das mal außen vor. Aber das ist ja prinzipiell sehr günstig.
Ja, im Vergleich zu anderen Hobbys, ich werf mal da Warhammer in den Ring, ist das natürlich wesentlich billiger.
Ja, oder mal was anderes, wie zum Beispiel Fußball spielen oder einen anderen Sport, weil am Ende des Tages musst du dir die Kleidung kaufen. Du musst dir die Kleidung, die für diesen Sport notwendig ist, regelmäßig kaufen. Du bist in einem Verein drin, der ja auch regelmäßig Gebühren hat. Und du hast natürlich auch Anfahrten und dergleichen und so fort. Also das ist ja auch nicht günstig. Und je nachdem, was du für einen Sport machst, wenn du jetzt noch einen Sport hast, der im Gegensatz zu Fußball vielleicht auch noch wirklich teure Gerätschaften erfordert, dann sind das natürlich auf einmal sehr teure Hobbys, wo das Rollenspiel ja doch auch sehr günstig wegkommt. Wenn du jetzt natürlich anfängst und Würfel sammelst und du auch noch sämtliche Produkte, die zu einem System rausgekommen sind, haben möchtest und wenn du Miniaturen haben möchtest von jedem Charakter, der irgendwie mal auftaucht. Also ich meine, an Miniaturen kann man sich ja tot kaufen oder an Geländeteilen oder an anderen Equipment, was man da immer noch mal dazu tun kann. Es gibt Rollenspieltische, ja, die fangen zum Teil erst bei 10.000 Euro und aufwärts an. Die sind super geil, ne? Aber das ist natürlich alles nicht unbedingt nötig. Ist natürlich schon cool, wenn du auch noch einen Bildschirm in deinem Tisch hast und dann kannst du noch auf den Tisch in diesen Bildschirm herein dann auch noch Landkarten und Karten rein projizieren, um deine Miniaturen dann entsprechend da herumlaufen zu lassen und dergleichen und so fort. Oder du kannst dann natürlich auch noch hingehen und bestimmte Lichter in dem Raum installieren, Musik, Boxen und so weiter und so fort. Also da ist natürlich nach oben ist da kein Ende in Sicht.
Bei uns ist ja einiges an Equipment dazugekommen, aber ja. Jetzt mal rückbetrachtend, glaubst du, es ist, macht es einfacher oder ist halt wirklich der große Zugewinn?
Gute Frage. Manchmal glaube ich, dass es sogar das Ganze dann wieder komplizierter macht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt extra einen Bildschirm habe, um darauf Fotos zu zeigen oder Karten zu zeigen, ich persönlich habe dann immer so ein bisschen das Bedürfnis, das auch dann zu nutzen, was mich aber in meiner Vorbereitung dann wieder viel mehr Zeit kostet, weil dann muss ich ja gute Karten dafür finden, dann muss ich da auch wirklich das dann auch bitte nutzen, weil ich habe ja auch das Geld dafür ausgegeben, dass das genutzt werden kann. Das setzt mich dann manchmal mehr unter Druck, als es nötig ist. Es ist nett, da noch diese visuelle Komponente dazugeben zu können, aber am Ende des Tages können das meine Spieler auch einfach in ihrem Kopf sich alles projizieren und einfach alles vorstellen und dann sind Karten, Bilder und dergleichen eigentlich auch gar nicht nötig. Es ist nett. Es ist eine nette Zugabe und es ist ganz cool, aber es ist nicht unbedingt nötig.
Ich denke auch, das Wichtigste ist eigentlich die Atmosphäre am Spieltisch selber und die kommt in erster Linie einfach durch die Zusammenarbeit der Gruppe.
Musik ist was natürlich nochmal schneller hilft, Atmosphäre herzustellen.
Ja, aber auf der anderen Seite auch schnell Atmosphäre brechen kann, wenn sie dann gerade nicht passend ist.
Und dafür sorgen kann, dass der Spielleiter sehr abgelenkt ist.
Ja.
Ich erinnere mich daran, dass wir ein Abenteuer gespielt haben, wo der Spielleiter auch unbedingt Musik einsetzen wollte und der Spielleiter so fokussiert auf diese dämliche Musik die ganze Zeit gewesen ist, dass wir in dem Abenteuer überhaupt nicht vorangekommen sind, dass überhaupt gar keine Atmosphäre aufgekommen ist, weil der Spielleiter ständig an der Anlage am Fummeln war, um jetzt den richtigen Soundtrack einzustellen. Also das hat einfach nur gestört und es wäre viel atmosphärischer ohne Musik gewesen. Das sind natürlich Sachen, da muss man ein bisschen gucken. Ich möchte aber auch nochmal sagen, ich habe auch schon davon gehört, dass es dann Clubs gibt, die, ja, sage ich mal, so einen gemeinsamen Vorrat an Regelsystemen haben, wo dann durch die Clubgebühren im Grunde diese Regelsysteme gekauft werden und dann von allen Mitgliedern des Clubs genutzt werden können. Wie findest du das?
Die Grundidee ist generell nicht schlecht. Weil es ermöglicht dann durch die größere Kaufkraft so gesehen, den Leuten mehr Zugang zu verschiedenen Spielsystemen oder so zu geben. Man braucht auf jeden Fall jemanden, der das vernünftig verwaltet, der sich da vernünftig Gedanken drüber macht, was dann angeschafft wird und was nicht und so. Andererseits ist es natürlich für die ganzen kleinen Rollenspielverlage, für die es auch einfach sehr wichtig ist, dass Produkte gekauft werden, damit die weiter existieren können, eher ein Problem, wenn man das macht.
Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin da kein großer Freund von, weil ich finde, Rollenspielregelwerke sind nicht so teuer, dass nicht jede Gruppe in der Lage dazu sein sollte, wenigstens ein Regelwerk zu erstehen für die Gruppe und dass das nicht in so Clubs geteilt werden muss. Weil, wie du sagtest, für die Rollenspielhersteller, Verläge, die haben sowieso so einen kleinen Absatzmarkt. Und den dann nochmal zu schwächen dadurch, dass nicht sich einfach dann jede Gruppe das Regelwerk kauft. Es muss nicht jeder Teilnehmer in der Gruppe das Regelwerk haben. Das macht nicht viel Sinn. Aber dass es in so einem großen Maße geteilt wird, bin ich kein Freund von. Weil so teuer sind die Dinger einfach nicht. Also ich meine, was ist ein teures Regelwerk? 100 Euro? Ja, das ist natürlich viel Geld, wenn du kein Geld hast, okay. Aber so viel Spaß und so viel Unterhaltungszeit, wie dir das eine Regelsystem generiert. Ich meine, von 100 Euro, da kannst du ja, wie oft kannst du da ins Kino gehen heutzutage? Vielleicht 7 Mal, wenn es hochkommt. Und dann hast du kein Popcorn dir gekauft dabei. Und wenn du dann siehst, wie viele wenig Stunden Unterhaltung das dann bietet im Vergleich zu einem Rollenspielsystem, finde ich, ist es eine Frage von Wertschätzung. Und ich bin immer sehr gerne bereit, mir die Sachen zu kaufen, um dann auch eben den Herstellern, den Produzenten, den Autoren, den Verlegern einfach die Wertschätzung entgegenzubringen, die ich dafür empfinde. Und ich finde auch, reden wir mal darüber, wenn du jetzt in der Gruppe bist und ihr kauft was. Das wird bei uns jetzt nicht so gehandhabt. Bei uns ist es immer so, der das Rollenspiel gerne haben möchte und gerne spielleiten möchte, der ist in der Regel derjenige, der sich das auch einfach kauft. Und ganz selten ist es mal so, dass wenn jemand sagt, ich möchte gerne dieses Kaufabenteuer spielen, aber nicht leiten, dass der das dann kauft und jemanden, der bereit ist, das zu spielleiten, dann gibt und sagt, hier, ich habe es bezahlt, aber bitte Spielleiter, das du für uns. Das haben wir auch manchmal, aber ich halte das auch für eine Gruppe, die jetzt nicht die Möglichkeit hat, da so viel Geld rein zu investieren, auch ein valides Ding zu sagen, wir legen zusammen und kaufen uns dann die Produkte. Und jeder bezahlt anteilig einen Teil. Ich meine, dann hast du, wenn du 4 Spieler bist, dann hast du bei einem Regelsystem, was 80 € kostet, bezahlt jeder 20 €.
Ja.
Also das macht es ja auch nochmal günstiger. Klar, man muss sich noch ein bisschen darüber einigen, wem, wenn die Gruppe auseinanderbricht oder wenn jemand aussteigt, wer nimmt dann das Regelwerk mit sich? Das müsste man vorher noch ein bisschen klären, aber am Ende des Tages 20 €. Was kriegst du heutzutage noch groß für 20 €? Also, ne, das ist ja einmal mit Freunden essen gehen, bist ja 20 € los. Und weißt du, ich finde immer dieses Verhältnis dann dazu, was du da dafür auf der einen Seite bekommst und auf der anderen Seite bekommst. Und ich finde immer, so ein Rollenspiel bietet dir so viel.
Es gibt einen Punkt, den wir bisher immer außen vor gelassen haben bei dieser ganzen Sache, der mir jetzt gerade auch einfach ganz stark bewusst wird, was beim Rollenspiel auch unglaublich notwendig und wichtig ist, und zwar der Spielleiter. Das ist ja das Problem, das ich mit meiner Gruppe hatte, als wir dann auf einmal alleine anfangen wollten zu spielen und zu starten. Der Spielleiter ist einfach der, der die ganze Handlung am Laufen hält, der sich vorher Gedanken gemacht hat, der vorher Pläne gemacht hat, der zum Großteil wirklich zu dem Spielspaß beiträgt.
Weil er die Handlungen vorgibt, weil er die NPCs, also die Nichtspielercharaktere, die Umwelt darstellt, weil er Beschreibungen der Orte und dergleichen gibt.
Genau.
Es gibt natürlich aber auch Rollenspielsysteme, die keinen Spielleiter erfordern. Und es gibt auch Rollenspielsysteme, die weniger Vorbereitungszeit erfordern, wo es wirklich mehr um Improvisation wirklich geht. Aber wir sprechen jetzt hier natürlich von den Spielsystemen, die ein Spielleiter, Erzähler, Meister, Dungeon Master oder wie auch immer in dem Spielsystem, diese Person, die die Umgebung darstellt, die Nichtspielercharaktere darstellt etc. pp., die Handlung beschreibt, auch immer genannt wird. Und da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich etwas, was man auch absolut braucht, dass man sich da in der Gruppe drüber einig ist, wer diese Rolle, die anders ist als die der Spieler, übernimmt. Ist übrigens, glaube ich, auch ein gutes Thema. Die Rollen von Spielern und von Spielleiter. Ist vielleicht unsere Folge 2. Mal gucken. Was muss ich denn wissen, wenn ich starte? Welches Wissen muss ich schon im Vorfeld haben?
Welches Wissen man beim Starten haben muss, ist ja eigentlich so eine Absprache in der Gruppe eigentlich auch. Wenn man jetzt eine spezielle Spielwelt bespielen will, ein spezielles Setting oder so, dann ist es natürlich oftmals erforderlich, dass jeder sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat und eine Grundvorstellung hat. Aber es gibt halt auch einfach gerade ja auch Settings, die davon leben, dass man sagt, okay, ihr seid irgendwelche Otto-Normal-Personen. Die ganze Sache stellt sich bisher nicht großartig anders dar als euer normales Leben. Und die Spieler dann erst mit der eigentlichen Handlung überrascht werden, dass gerade eine Zombie-Apokalypse ausbricht oder sonst irgendwas und dann auf einmal alles anders ist.
Ich denke auch, man muss zu Beginn schon ungefähr wissen, wie das Spielsystem funktioniert, bevor man anfangen kann. Mindestens der Spielleiter sollte da eine Grundvorstellung haben und sollte, wenn dann schon begonnen wird, den Spielern auch dann immer wieder klar sagen, was sie jetzt machen können und wie die Regeln sind, wenn man da erst so ein Einführungsabenteuer machen möchte. Aber ohne, dass der Spielleiter jetzt im Vorfeld die Spielregeln kennt und die Welt kennt und auch schon etwas weiß über die Handlung, ist es schwierig, finde ich.
Ja, absolut. Also ist auch gar nicht vorstellbar, dass der Spielleiter dann, wir gehen jetzt in einen Kampf. Jetzt nehme ich erstmal das Regelwerk raus und lese mir mal die Regeln zum Kampf durch und lese euch das gleichzeitig ein bisschen vor und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Das würde ja gar nicht klappen.
Es kann natürlich sein, dass es auch Spielsysteme gibt, da möchte ich jetzt nicht dagegen sprechen, die so aufgebaut sind, dass man quasi gemeinsam so ein Tutorial erlebt und darüber in das Spiel kommt. Aber da bin ich jetzt überfragt.
Aber selbst wenn das auch ist, sollte, denke ich mal, trotzdem sich mindestens eine Person einmal damit so ein bisschen beschäftigt haben, sich da einen Überblick verschafft haben, damit das dann auch flüssig funktioniert.
Ich denke auch, man muss auch für die Generierung seines Charakters, also für die Charaktererstellung, trotzdem auch als Spieler eine ungefähre Vorstellung haben, was denn da die Werte überhaupt bedeuten. Und was überhaupt dann ein guter Wert ist und was ein schlechter Wert ist. Also da muss man auch schon die Information entweder vom Spielleiter bekommen oder sich da selber zu belesen haben, wie man möchte. Aber ich glaube, ohne dass man dann weiß, so ein ungefähres Bild von der Welt hat und ungefähr, was man überhaupt spielt und worum es überhaupt geht. Und von den Grundmechaniken ist es aber trotzdem schwierig, sich dann einen Charakter zu erstellen, von dem man auch lange Zeit dann noch begeistert sein kann. Weil es ja dann doch sein könnte, dass man, weil man eben die Regeln nicht kannte, Entscheidungen getroffen haben, die sich nachher als schlecht herausstellen. Und wenn es nur darum geht, dass du deine eigenen Erwartungen nicht erfüllen kannst.
Ja, das kann immer vorkommen. Andererseits ist es ja auch je nach Spielsystem rein vom Regeltechnischen auch sehr unterschiedlich, wie stark man einen Charakter durch die Weiterentwicklung anpassen kann oder nicht anpassen kann. Und dann mit seinen zuvor getroffenen Entscheidungen klarkommen muss.
Ich meine, wir haben es jetzt nie lange gespielt. Oh, wir offenbaren uns hier Dungeons & Dragons. Aber was ich schon darüber gehört habe, ist, dass man da ja oft so gewisse Attribute, ich nenne sie jetzt Attribute, ich weiß gar nicht, ob sie bei Dungeons & Dragons Attribute heißen, hat, die einen gewissen Wert haben müssen für die Klasse, für die du dich entschieden hast, weil die besonders wichtig für diese Klasse sind. Das ist sowas, wo ich mir denke, wenn ich das aber nicht weiß und dann einen Zauberer spiele, der aber einen ganz schlechten Weisheit oder Intelligenz, bitte erschlag mich niemand, ich bin da in Dungeons & Dragons nicht gut genug drin, dann da den Wert zu gering hat und dass es dann so ein Standardwert ist oder ein Standardmodifikator, den du immer wieder benutzt, der aber dann ganz, ganz schlecht ist, weil dir das nicht klar war, das ist ja dann schon, finde ich, ein Problem.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wobei, das kann der Spielleiter je nachdem auch in gewisser Weise kompensieren. Aber die Frage ist dann auch wieder, ob das Unverständnis in der ganzen Gruppe ist oder ob du dann in der Gruppe zum Beispiel dann nur einen Charakter hast, wo dem Spieler das nicht bewusst war und der dann nur dieses Problem mit seinem Charakter auf einmal hat. Das ist wieder sehr, sehr fallspezifisch.
Ja, wobei ich finde, wenn du dann irgendwie deine Vorstellung von deinem Zauberer hast und du den nicht umsetzen kannst, weil du die falschen Werte geskillt hast, weil dir das nicht bewusst war, hat das nichts damit zu tun, wie gut die anderen ihre Charaktere geskillt haben, nicht unbedingt. Weil du einfach deine eigene Fantasie und deine eigenen Vorstellungen nicht so umsetzen kannst, weil deine Würfelergebnisse dem nicht gerecht werden.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich dachte jetzt auch mehr in so Schritte wie, dass der Spielleiter dann zum Beispiel die Gegner oder dergleichen so anpasst, dass du auch mit einem schlechten Wert dann Ergebnisse erzielen kannst, die dann passabel sind für diese Art von Monster, dass du dann sagst, okay, ich kann jetzt halt die Monster nicht so nehmen, wie sie vielleicht standardmäßig im Monster-Manual stehen, aber ich kann bei diesen Werten jeweils immer so und so viel abziehen. Und dann sind die auf einer Stufe mit dem, was meine Heldengruppe dann hat. Aber wenn du dann da wirklich den Fall hast, dass dann nur der eine Charakter dann zum Beispiel der Barbaren zu niedrigen Stärkewert hat und deswegen grundsätzlich Gegner nicht trifft mit einer hohen Rüstungsklasse, die anderen aber die hohen Ergebnisse schon schaffen zu erwürfeln, dann kannst du da nicht so eine Anpassung machen, weil es dann nur an diesem einen Charakter hängt.
Da stimme ich dir zu, in dem Fall. Kommen wir aber mal zur nächsten Frage. Mit welchem System sollte ich denn starten?
Das System ist, finde ich, immer extrem abhängig vom Setting eigentlich.
Gehen wir mal noch nicht auf die Sache mit dem Setting ein, das ist die nächste Frage. Mir geht es jetzt mehr darum, regelarmes oder regelreiches System? Oder egal?
Als absoluter Neuling würde ich eigentlich sagen, regelarmes System. Aber das ist auch wieder so personenbezogen. Es gibt halt Leute einfach, die haben so eine Begeisterung oder die begeistern sich so für Regeln. Die brauchen halt ein regelreicheres System einfach, weil das für sie dann mehr abbildet von dem, was sie sich vorstellen. Während andere mit einem recht regelarmen System dann eher zufrieden sind, weil es ihnen mehr Freiheiten gestattet.
Also ich denke, dass ein regelarmes System den Zugang für viele vereinfacht, weil normalerweise regelarme Systeme auch bei der Charaktergenerierung sehr schnell sind und eben nicht schon eine Charaktergenerierung mit sich bringen, die eine Stunde in Anspruch nimmt und so, dass das vielleicht auch einfach schon abschreckend ist für Neuspieler und Dann kommt nochmal als weitere Abschreckung hinzu, dass es ja so viele Regeln dafür gibt, weil nein, den kannst du jetzt nicht schlagen, weil du bist nicht in der Distanzklasse. Da musst du jetzt erstmal noch einen Schritt machen und dann kannst du ihn schlagen oder solche Sachen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für sehr viele sehr abschreckend ist und dass dann ein sehr einfaches Spielsystem die Leute schneller da reinbringt und schneller erstmal in dieses Mindset, ich verkörpere einen Charakter, der Charakter hat Interessen, der Charakter hat eine bestimmte Persönlichkeit, ich stelle eben diese Persönlichkeit des Charakters dar, ich kann sehr viel machen, ich kann ganz frei entscheiden, was mein Charakter tut oder nicht tut und dann unterstützen mich darin nochmal die Regeln, um dann auch oftmals ja zu entscheiden, klappt das wirklich, was ich vorhabe oder klappt es nicht. Ich glaube, das ist für viele der einfachere Weg. Und das ist, glaube ich, auch immer der Weg, den ich beschreiten würde. Weil ich finde, ich meine, wir haben es ja auch geschafft mit das schwarze Auge, was ja ein sehr komplexes Spielsystem ist. Und wir sind ja dann auch sehr schnell von den Clubregeln zu DSA 4 übergegangen, was ja extrem viele Regeln hat. Und wir sind ja über die Zeit sogar hingegangen und haben auch noch diese ganzen optionalen Regeln auch noch mit benutzt, die nicht unbedingt alle Gruppen benutzen und die ja eher ein Angebot sind, als wirklich notwendig sind. Aber wir haben das ja alles gemacht. Und das hat auch funktioniert. Aber ich erinnere mich daran, dass ich eine Freundin zum Rollenspiel bringen wollte. Und ich glaube, das ist daran gescheitert, dass wir erstmal 2 Stunden dafür gebraucht haben, um ihr einen Charakter zu machen, der ein Elf gewesen ist. Und das war so komplex, dass wir nach der Charaktererstellung quasi aufgehört haben und wir nie zum Spielen gekommen sind. Und da glaube ich, dass ich sie schon hätte überzeugen können, mitzuspielen, wenn wir sowas wie Monster of the Week gespielt hätten. Also ein PPTA, was einfach viel, viel einfacher vom Regelsystem ist. Oder noch mehr, was glaube ich im Moment wirklich so vom Gedanken her mein System ist für Neulinge, ist Dread. Weil du beantwortest einfach für die Charaktergenerierung, beantwortest du einfach ein paar Fragen zum Charakter, wo du auch ganz frei bist, wie du das beantwortest und dann wird einfach angefangen zu spielen und wenn du was machen willst, sagt der Spielleiter jetzt zieh einen Stein vom Jenga-Turm oder von einem anderen Turm mit Holzsteinchen, dann wird einfach drauf losgespielt.
Für die meisten Leute würde ich dir da auf jeden Fall absolut recht geben, aber ich erinnere dich auch nochmal daran, dass wir einen Spieler hatten, einen Arbeitskollegen von mir, der mitgespielt hat und der ja am Ende der Spielsitzung gesagt hat, ja, nee, ich glaube, das ist nicht so wirklich was für mich. Mir sind die Regeln nicht klar genug. Im Sinne von, es gibt nicht viele Regeln, sondern sehr vieles entscheide ich einfach wirklich selbst frei hinaus. Der brauchte aus irgendeinem Grund einfach ein strengeres Regelkorsett, wie man das eher aus einem Brettspiel kennt. Dass sie dann quasi vorgibt, okay, ich bin dran, jetzt kann ich mich bewegen und dann kann ich einen Angriff machen und dann ist der nächste dran oder so.
Ja, du kannst da sehr recht haben, dass es natürlich auch eine Frage ist der persönlichen Präferenz. Und meine persönliche Präferenz natürlich auch irgendwo mehr in diesem erzählerischen Charakterdarstellung dergleichen liegt und weniger in dem Regelumsetzen. Das ist auch okay, aber ich habe es immer lieber erzählerischer nochmal als ja mechanisch.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben das jetzt allerdings, finde ich, ein bisschen beantwortet für den Spieler. Wie ist das denn als Spielleiter, wenn ich in der Position des Spielleiters bin? Wo fange ich dann an? Fange ich mit einem regelarmen System an oder fange ich mit einem regelreichen System an?
Als Spielleiter, wenn ich zum ersten Mal spielleitere, ist es wahrscheinlich am besten ein regelarmes, damit man einfach schnell einen Überblick über das Regelsystem hat und sich mehr damit beschäftigen kann, den eigentlichen Spielabend vorzubereiten. Weil das darf man auch einfach nicht vergessen, dass in dem Moment, wo man sich mit den Regeln auskennt, ja noch nicht der Großteil der Arbeit geschafft ist.
Dem stimme ich absolut zu. Ich denke auch einfach, wenn man einsteigt, das ist dann so neu, man ist auch so aufgeregt, man ist der Spielleiter, man erzählt irgendwie die Geschichte, man wird der Erste sein, der erzählt, der die Situation setzt. Und dann auch noch das ganze Regelsystem im Hintergrund im Kopf zu behalten und so, das ist natürlich sehr schwierig, wenn es dann auch noch ein sehr, sehr, sehr komplexes Regelsystem ist. Ich meine, wir kennen das auch, obwohl wir jetzt schon jahrelange Erfahrungen haben, aber all die Systeme, die wir jetzt nicht unbedingt jede Woche spielen, sondern die jetzt vielleicht auch eine ganze Zeit lang geruht haben, wie oft müssen wir da auch nochmal eben nachgucken, ach, wie war das nochmal? Ach, wie ging das nochmal? Weil das einfach nicht im Kopf bleibt. Du bist auch eben schon mal darauf zu sprechen gekommen, was meinst du denn, was ein gutes Setting für den Einstieg ist?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil eigentlich kommt es mehr auf den Gruppenkonsens an. Es ist wichtig, dass man sich einfach ein Setting auswählt, wo alle die Begeisterung hinter haben. Wo alle sagen, boah, da habe ich jetzt so richtig, richtig Lust drauf, das zu spielen. Weil wenn das auch nur bei einer Person fehlt, dann glaube ich einfach, dass das die ganze Atmosphäre am Spiel kippen kann.
Das kann ich nachvollziehen, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass ein Setting, was vielleicht in der Gegenwart spielt und vielleicht dann ein paar Fantasy-Elemente mit sich bringt oder in der Gruppe bekannten historischen Zeit spielt und dann noch irgendwie einen kleinen Twist hat, für viele Spieler einfacher ist, da reinzufinden. Weil es so nah an ihrer eigentlichen Lebensrealität dran ist, mit ein paar Unterschieden, dass sie da sehr leicht reinkommen. Im Gegensatz zu zum Beispiel jetzt einer Fantasy-Welt.
Ich gebe dir da recht, aber es kommt sehr auf die Gruppe wieder an. Wenn du jetzt so eine Gruppe von Hardcore-Harry-Potter-Fans hast und
ja, okay.
Alle haben die Bücher gelesen, sonst irgendwas oder so, dann kannst du auch super toll dann direkt sagen, wir machen jetzt ein Harry-Potter-Rollenspiel.
Aber Harry Potter ist Gegenwart mit einem Twist, ne?
Ja, ist Gegenwart mit einem Twist in gewisser Weise. Aber du könntest ja jetzt auch Herr der Ringe nehmen oder Game of Thrones oder sowas.
Ja klar, wenn es ein bekanntes Franchise ist, was dann nur ins Rollenspiel darüber adaptiert ist, ist es was anderes. Okay, das verstehe ich. Dann da haben alle die Filme gesehen und haben dann ein Grundwissen. Ja, okay. Aber es gibt ja das Schwarze Auge, gibt's jetzt nicht groß Filme, Serien drüber, wo man sich das über diese Medien die Informationen bekommen kann. Und viele von den Dungeons & Dragons Settings, gut, da gibt es jetzt mehr Filme, aber die sind vielleicht dann auch nicht, dass man da so einen guten Überblick drüber bekommt, wie die Welt eigentlich ist, dass man dann sagen kann, oh ja, ich habe die Welt verstanden. Sondern das erfordert ja dann doch nochmal sehr viel Erklärung vom Spielleiter. Wie ist die Welt? Was gibt es alles? Was gibt es nicht? Nochmal auch viele Nachfragen während der Session, um sich da reinzufinden.
Wo wir da schon mal beim Thema Dungeons & Dragons und auch das Schwarze Auge sind, da kann man dann natürlich auch gut sehen, wie diese Fantasy-Welten angelegt sind. Dass man da auch einfach sehr viel bedient, was einfach den Leuten auch so bekannt ist, damit dieser Einstieg in diese Fantasy-Welten auch einfach einfacher ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie sind Zwerge, wie sind Elfen, was sind Orks und so, da werden sehr viele Klischees erstmal bedient, dass man das so nutzen kann.
Du meinst, dass auch viele Fantasy-Welten sich gängiger Klischees bedienen und Adaptionen von echten historischen Begebenheiten und dergleichen nutzen, um dann da die Zugänglichkeit nochmal zu erhöhen und oder die Bekanntheit des Ganzen nochmal zu verstärken.
Genau, dass man einfach eine wesentlich einfache Vorstellung hat, einen einfacheren Zugang. Und dann sind oft die Details ja dann doch anders. Wenn man jetzt sich zum Beispiel das Schwarze Auge anschaut, dann stellt man nach einer Zeit fest, dass die Thorvaler zum Beispiel nicht klassische Wikinger in dem Sinne sind. Das ist sowas, was man dann mit Spielerfahrung später anpassen kann.
Ja, ich denke auch, das Setting ist gruppenabhängig. Ist es immer einfacher, mit einem Setting zu starten, das in seinen Grundzügen möglichst vielen in der Gruppe einfach bekannt ist. Weil es immer einfacher ist, in etwas Bekanntem zu spielen, wo alle schon eine gemeinsame Grundvorstellung haben, als mit etwas zu starten, wo vielleicht nur der Spielleiter eine Grundvorstellung hat und dann seine Vorstellung immer wieder an die Spieler weitergeben muss, würde ich sagen. Was ist denn ein guter Charakter für den Start? Wir haben eben schon gehört, dass du sagtest, ein Boron-Geweihter mit Schweigegelübde ist jetzt nicht unbedingt das Beste, womit man starten kann. Funktioniert auch, ist aber vielleicht nicht ideal. Was denkst du, wäre denn so was Ideales für den Einstieg?
Besonders gut für den Start und den Einstieg würde es sich wahrscheinlich eignen, wenn man sich selbst einfach spielen würde, was aber die wenigsten wollen, da man sich irgendwie nicht so selbst zur Präsentation stellen will. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn man jetzt, sagen wir, man spielt ein Setting in der modernen Zeit und würde jetzt überlegen, wie würde ich in der oder der Situation mit den neuen Bedingungen oder so, wie würde ich da handeln? Dann ist das für sich selber zu beantworten immer einfach. Während wenn man zum Beispiel sagt, ich spiele eine Person, die ich in einem Film gesehen habe und adaptiere die jetzt darauf, dass je nach Situation extrem schwierig sein kann und dass man dann schnell große Fragezeichen hat und Probleme mit seiner Darstellung hat. Aber wie gesagt, es ist natürlich, sich selbst darzustellen, dass man sich so ins Fokuslicht drückt, was ja viele in dem Spiel gar nicht haben wollen, sondern man will ja oft auch wirklich lieber eine andere Rolle ein.
Das ist ein guter und interessanter Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen zumindest erstmal einfacher ist, ein Charakterkonzept zu entwickeln, das einem persönlich sehr ähnlich ist. Man muss ja nicht sagen, ich spiele jetzt mich selber, sondern ich spiele einfach einen Charakter, der viele Parallelen zu meinem eigenen Leben hat, weil es mir dann wirklich einfacher fällt, mich in Situationen reinzudenken, weil es meiner Lebensrealität selber auch einfach sehr, sehr ähnlich ist. Ja, aber wie du sagst, es wird da viele Leute geben, die das eben dann gerade nicht besonders interessant finden.
Für mich schließt sich da jetzt auch direkt noch eine andere Frage an, und zwar der erste Charakter, den man macht, bleibt man lange bei dem? Oder ist das eigentlich grundsätzlich so, dass der erste Charakter, der man macht, oft auch so ein Ding ist, das irgendwann in der Versenkung verschwindet, weil man einfach noch nicht viel Erfahrung gemacht hat und grundsätzlich beim ersten Konzept Sachen auf jeden Fall nicht stimmen werden, die einem im Verlauf einfach zu sehr stören und dass man dann sagt, nee, ich brauche jetzt nochmal einen neuen Charakter?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann da aber auch wirklich jetzt nur dazu antworten, wie das bei mir der Fall gewesen ist. Ich weiß, dass mein erster Charakter Ört Schattenkatze gewesen ist, eine Bardin, die ich gespielt habe. Und die habe ich tatsächlich nicht so besonders lange gespielt. Und die habe ich, ja, ich kann ja nicht sagen, wie viele Spielsitzungen ich die gespielt habe, aber ich weiß, dass ich da doch auch relativ schnell den Charakter gewechselt habe und mir einen anderen Charakter gemacht habe. Wie war das bei dir? Wie lange hast du denn Boron-Geweihten gespielt? Und wie schnell kam der zweite Charakter dazu?
Also ich muss sagen, diesen Boron-Geweihten habe ich tatsächlich ziemlich, ziemlich lange gespielt. Aber ich glaube, es lag auch eher daran, dass ich an dem Charakter auch immer wieder so ein bisschen rumgefeilt habe und den auch einfach dann wieder immer so ein bisschen wieder für mich neu erfunden habe.
Ich frage mich jetzt auch gerade, ob das jetzt bei uns auch nochmal anders ist, diese Frage zu beantworten, als das vielleicht für andere Gruppen der Fall ist. Und zwar, bei uns war es so, dass wir sehr schnell eine relativ große Anzahl jeder von uns an Charakteren hatten und wir uns immer oft getroffen haben, zusammen gespielt haben und manchmal gar nicht so klar war, wer meistert jetzt. Und dann haben wir das oft so gemacht, dass wir spontan entschieden haben, wer jetzt meistern muss. Und dann haben wir eben einen Spielabend dann dieses Abenteuer gespielt und beim nächsten Spielabend haben wir dann ein anderes Abenteuer gespielt. Und immer wenn einer nicht konnte, haben wir ein Abenteuer, was wir vorher angefangen haben, wo derjenige mitgespielt hat, nicht weitergespielt, sondern dann wieder ein neues Abenteuer gespielt, sodass man irgendwann so eine Armee von Charakteren hatte und immer so ein bisschen nach Lust und Laune dann entschieden hat, welchen Charakter man jetzt für dieses Abenteuer, was dann heute ansteht, dann spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Gruppen anders spielen, nämlich dass sie sagen, so, wir spielen jetzt eine Kampagne und dann ist es natürlich was anderes mit dem Charakterwechseln. Dann wirst du ja, sag ich mal, dich dafür entscheiden, welchen Charakter du in dieser Kampagne spielen willst, also über eine lange Zeit. Und dann ist eigentlich klar, dass du eigentlich, wenn dein Charakter jetzt nicht zwischenzeitlich stirbt, sondern dass das eigentlich so gedacht ist, dass du bei dem Charakter bleibst.
Ja, das ist dann natürlich auch so im Vorfeld vereinbart, dass man das so machen wird, dass man bei dem Charakter bleibt. Die Frage ist wieder, steckt man mehr Arbeit in die Charaktererstellung oder in die Gedanken, die man sich zu dem Charakter vorher macht? Oder geht man teilweise auch hin und sagt so, ja, ich spiele den Charakter jetzt nur für die eine Kampagne und wenn der halt irgendwie nicht ganz so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ab einem gewissen Moment ist ja eh Schluss mit dem Charakter und dann werde ich wieder einen anderen Charakter spielen.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr typabhängig, weil ich meine auch so eine Kampagne, die könnte ja auch 5 Jahre dauern. Das ist ja nicht dann eine Kampagne von, wir spielen das jetzt mal einen Monat und dann spielen wir die nächste, sondern das kann ja durchaus sein, dass das Monate, Jahre dauert. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da gegebenenfalls da viel Arbeit rein investiert. Oder auch nicht, wenn man nicht der Typ dafür ist, der überhaupt in seine Charaktere viel Arbeit rein investiert. Und ich meine, wir können jetzt auch noch definieren, was viel Arbeit und wenig Arbeit in den Charakter ist, ne?
Ja, ist eigentlich an diesem Punkt auch sehr interessant. Wie ist das mit langen Hintergrundgeschichten?
Bei mir?
Generell, wenn man jetzt sagt, ich starte jetzt gerade neu in das Hobby, überlege ich mir dann, wie die letzten 20 Jahre meines Charakters ausgesehen haben oder eher nicht?
Ich glaube, da ist ein Mittelding ganz gut. Also es ist gut, wenn du dem Spielleiter irgendwie ein bisschen was an die Hand gibst, wo der dran arbeiten kann. Es ist aber auch nicht gut, wenn du zu viel in deine Vergangenheit reinsetzt, weil du startest ja irgendwie. Es geht ja darum, dass dein Charakter zwar eine Person mit Erfahrungen ist in seiner Vergangenheit, dass es da Begebenheiten gegeben haben, die ihn jetzt an dem Punkt, wo er steht, auch irgendwo gebracht haben. Aber eigentlich geht es ja jetzt darum, dass er jetzt dann das Abenteuer erlebt und dass jetzt Dinge passieren. Und es ist auch in Ordnung, wenn Dinge aus seiner Vergangenheit ihn einholen und der Spielleiter das dann wieder aufbringt. Das macht das Ganze sehr interessant. Aber es darf natürlich nicht so überfüllend sein, finde ich. Es muss ein gutes Mittelmaß haben. Und es sollte auch, finde ich, immer ganz gut mit dem Spielleiter auch abgesprochen sein. Weil am Ende des Tages bringt dir es nichts, wenn du eine 20 Seiten lange Charakter-Hintergrundgeschichte hast, aber der Spielleiter jetzt in diesem Abenteuer den Fokus wirklich auf das Abenteuer legt und weniger auf den Hintergrund der Spieler, der Spielercharaktere. Was meinst du?
Ja, da ist wirklich die Absprache zwischen Spieler und Spielleiter unglaublich wichtig, weil der Spielleiter kann natürlich durch einen sehr umfangreichen Charakterhintergrund auch einfach überfordert sein, dass er dann auch einfach Probleme hat, diesen Hintergrund irgendwie in seiner Geschichte aufzubringen. Und dann ist natürlich der Spieler je nachdem auch enttäuscht, wenn er sich da viel Mühe gegeben hat und viele dieser Punkte dann niemals irgendwie eine Tragweite haben. Von dem her ist wirklich diese Zusammenarbeit unglaublich wichtig, dass man gemeinsam Konsens findet.
Vor allem muss man sich da auch, finde ich, Gedanken dazu machen, dass man natürlich in seine Hintergrundgeschichte theoretisch alles reinschreiben kann, was man möchte. Aber ich bin ja auch in der Regel ein Charakter, der auf einer niedrigen Stufe startet. Also macht das für die Werte, die mein Charakter hat, Sinn, den Hintergrund zu haben, oder spiegeln eigentlich seine Werte das gar nicht wieder und es passt dann nicht mehr zusammen? Und bin ich dann vielleicht davon enttäuscht, dass ich mir den Charakter so vorgestellt habe mit den und den Befähigungen, die er aber durch seine Werte nicht zeigen kann im Spiel? Weil immer wenn er dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich habe in der Charaktergeschichte geschrieben, er ist ein großer, herausragender Kämpfer, aber ich habe einfach nicht die Werte dafür und deshalb in jedem Kampf kann ich den einfach nicht als den herausragenden Kämpfer darstellen, weil ich die Proben zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer nicht schaffe. Ne, dann finde ich, muss man auch dann so ein Auge drauf halten, dass man das in einer gewissen Waage zueinander dann auch wirklich halten kann.
Und die Frage ist auch, ob die Geschichte, die man dann spielt, überhaupt interessant ist, weil man nicht die klassische Heldenreise hat, nicht dieses klassische, ich bin jetzt noch unbedeutend und ich arbeite mich zu dem großen Helden heraus am Ende.
Aber mir kommen noch andere Fragen in den Kopf, wenn es darum geht, mit was für einem Charakter sollte ich starten. Was hältst du nämlich zum Beispiel davon, mit einem Magier, magisch begabten Charakter direkt zu starten?
In den meisten Fällen erfordert es, einen magischen Charakter zu spielen, dass man sich mit weiteren Regelmechanismen auskennen muss. Wenn man jetzt jemand ist, der ein absoluter Freund von Regeln ist und Spaß daran hat, sich damit zu beschäftigen und da reinzufuchsen und reinzulesen oder so, ja, mach gerne, spiel gerne einen Magier. Aber wenn du das nicht bist, starte vielleicht erstmal mit einer Klasse, Profession oder wie auch immer, die keine zusätzlichen Regelmechanismen hat, und werd erstmal so mit dem Spiel vertraut.
Ich kann mir das nämlich auch vorstellen jetzt, vor allen Dingen bei DSA, wo du dann einen Magier spielst, der dann direkt nochmal irgendwie 15 bis 20 Zauber hat. Das heißt, dann musst du auch nochmal gucken, was können denn überhaupt meine 15 bis 20 Zauber, und habe ich jetzt in der Situation einen passenden Zauber und wie sind dann die Regeln, und dann kann ich modifizieren, und das ist dann einfach nochmal sehr, sehr viel. Aber das gilt ja nicht nur, ich habe jetzt Zauberer mal gesagt, weil ich dachte, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, wo man das ja oft hat, wo nochmal Spezialregeln dazu kommen. Wobei ich auch da sagen möchte, es ist natürlich systemabhängig. Es gibt auch Systeme, wo du einen Magier spielen kannst, und das ist genauso einfach wie alles andere auch. Und das ist nicht schwieriger, einen Magier zu spielen, weil der keine Sonderregeln hat. Sondern es geht wirklich um Charakterklassen mit Sonderregeln. Wie zum Beispiel auch bei vielen Cyberpunk-Systemen, wenn es dann um Hacken geht.
Ja.
Und dergleichen. Da kommen dann oft nochmal irgendwie andere Regeln dazu. Oder wenn man irgendwelche Priester spielt, die kamen je nachdem auch nochmal extra Regeln. Also alles, was nochmal so extra Regeln hat, ist vielleicht was, was man für den Start nicht unbedingt wählen sollte, wenn man nicht ein großes Interesse daran hat, sich eben auch noch in diese Zusatzregeln noch darüber hinaus einzuarbeiten.
Da ist jetzt auch nochmal die Frage, wie ist das von der Spielleiterseite aus? Kann ich als Spielleiter dann im Grunde auch sagen, ich möchte solche Klassen jetzt in meiner Kampagne gar nicht drin haben und ich klammer das direkt für die Spieler aus, dass sie das gar nicht wählen dürfen?
Ja, finde ich absolut. gerade wenn du ein Einsteiger-Spielleiter bist, der sagst, du, das ist sowieso so ein hohes Regelwust, durch den ich mich da arbeiten muss. Und das ist nochmal sehr, sehr komplex, wenn du jetzt diese bestimmte Klasse spielst. Da kommen nochmal so viele Sonderregeln dazu. Das ist mir jetzt einfach zu viel. Finde ich absolut nachvollziehbar. Also entweder hast du dann Spieler, die sagen, ist okay, Meister, ich verstehe das, aber ich mache dir das Angebot, ich arbeite mich alleine in die Regeln rein und dann brauchst du das nicht und ich kümmere mich um die Regeln. Das wäre vielleicht eine Option, wenn man das unbedingt machen möchte. Oder man akzeptiert einfach, dass der Spielleiter sagt, nee.
Sehe ich auch so, aber ich muss jetzt bei diesem ersten Angebot auch noch hinzufügen, da kann es trotzdem so sein, dass der Spielleiter sagt, ja, nee, glaube ich, wird nicht wirklich funktionieren. Weil die Sache ist einfach die, wenn du dann Magier bist und der Spielleiter kennt sich einfach nicht damit aus oder so, kann das auch viel zu oft zu irgendwelchen Überraschungen führen oder Unverständnis bei dem Spielleiter und dann weiß er nicht, wie er damit umgehen soll, wie er mit der Spielwelt da vernünftig drauf reagieren kann im regeltechnischen Sinne und dann kann das auch zu solchen Problemen aufwerfen.
Ja, okay, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist natürlich wirklich ein guter Punkt, dass du nicht einschätzen kannst, wozu deine Charaktere fähig sind und dir das dann doch in Situationen dich manövrieren kann, die dann sehr problematisch auf einmal für dich als Spielleiter werden, das stimmt. Und was ist mit Charakteren, noch eine zusätzliche Frage, was ist mit Charakteren, die irgendwie so eine besondere Persönlichkeit haben? Also vielleicht auch eine schwierige Persönlichkeit. Vielleicht, wenn ich mir ein Charakterkonzept von dem Lone Wolf mache zum Beispiel. Du sagtest ja schon, dein Bohrengeweihter hatte das ja so ein bisschen, ne? Der war sehr verschwiegen, Schweigegelübde, der hat da nicht viel geredet, das war vielleicht problematisch. Aber jetzt hast du vielleicht sogar noch einen Charakter, der mehr so der Typ ist, so nein, ich bin einsam, ich bin alleine. Ich bin zwar mit euch als Gruppe unterwegs, aber eigentlich bin ich nicht sehr gesellig, sowas. Oder ein Charakter, der sehr cholerisch ist.
Ja, da ist dann wieder die Frage, wie allumfassend habe ich dieses Charakterkonzept dann verstanden und was das dann im Rollenspiel bedeutet? Oder komme ich eigentlich eher wieder aus der Schiene, dass ich irgendwas gesehen habe, wo ein Charakter so ist oder einen Comic gelesen oder sonst irgendwas, wo auch immer man sich hat inspirieren lassen und wo das super toll funktioniert, aber nicht immer in allen Bereichen im Rollenspiel funktionieren wird, weil da einfach andere Situationen sind, weil da nicht dieses vorgefertigte Skript ist für die Handlung.
Ich denke auch, dass man sich eben bei solchen, ich nenne sie jetzt mal problematischen Charakterkonzepten, die erfordern einfach sehr viel Erfahrung oder vielleicht sogar noch mehr Feingefühl vom Spieler, der sowas umsetzen möchte. Also wenn ich immer nur der einsame Wolf bin, der neben der Gruppe herläuft und der da eigentlich gar keine wirklichen Kontakte zu der Gruppe an sich aufnehmen möchte, dann ist man da immer sehr isoliert und die anderen Spieler werden mit ihren Charakteren auch vielleicht irgendwann verzweifelt sein und einfach aufhören, den dann involvieren überhaupt noch zu wollen. Oder jemand, der immer sehr aggressiv der Gruppe gegenüber ist, das funktioniert halt auch nicht. Oder noch ein anderes Beispiel, der Dieb, der immer die Gruppe beklaut. Da hat man vielleicht seine Fantasie davon, dass ich so der listige Dieb bin und hahaha, jetzt beklaue ich die Gruppe. Aber das ist ja was, wo man auch mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen muss, dass es nicht schnell zu einer, für alle anderen, zu einer ganz nervigen Sache wird, wo die einfach auch keine Lust mehr haben, damit umzugehen.
Genau, weil sich da einfach auch sehr stark zeigt, dass diese Charaktertypen alles Typen sind, die konträr gegen das Gruppengefüge laufen. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, dass man ja einfach diese Gruppe hat, eine verschworene Gemeinschaft, die gemeinschaftlich an einer Sache arbeitet, zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam versuchen, ein Ziel zu verwirklichen. Und wenn du dann natürlich immer so einen Problemcharakter dabei hast, der dem entgegenwirkt, dann kann man sich natürlich auch schnell irgendwann die Frage stellen, inwiefern macht das denn überhaupt noch Sinn, diese Person dabei zu haben?
Du sagtest jetzt gerade, es ist ja das Gruppengefüge, dass man zusammenarbeitet oder das ist ja meistens der Gedanke dahinter. Es gibt natürlich auch Gruppen, bei denen ist das überhaupt gar nicht der Fall, sondern die spielen schon quasi mit einem hohen Anteil an PvP, also Player versus Player, dass die Charaktere auch sehr viele Konflikte miteinander haben. Aber das ist, glaube ich, auch was für den wirklich jetzt für den Einstieg nicht so förderlich ist für einen neuen Spieler. Oder schwierig ist, oder? Was meinst du?
Ich sehe die Schwierigkeit daran dann auch einfach immer, dass das auch schnell dazu führt, dass es Einzelszenen eigentlich im Spiel geben wird, weil jeder andere Ziele verfolgt, es dann auch einfach genügend Szenen gibt, wo dann gewisse Spieler gerade außen vor sind, weil der gerade gar keinen Grund hat, an dem entsprechenden Ort zu sein oder anderes.
Ich glaube, es erfordert auch einfach mehr Erfahrung, dann an diesem Punkt zu sein, wo ich Begeisterung dafür haben kann, dass ein anderer gegen die Gruppe gearbeitet hat und ich das trotzdem gut finde, weil es von der Geschichte her irgendwie einen coolen Plot-Twist mit sich bringt oder eine coole Geschichte erzählt, erfordert dann sehr viel Erfahrung und natürlich auch das Wollen, dass man das gut findet. Und ich glaube, es erfordert weniger Erfahrung als dieses, wir sind eine Gruppe, wir versuchen Sachen gemeinschaftlich und wir feiern gemeinschaftliche Erfolge. Dass das einfacher ist. Dass es also einfacher für einen Einsteigenden ist, diesen Teamgeist, Gruppengedanken auszuleben und darin sich zu erfreuen an dem, was erreicht wird, als in diesen Gedanken, es geht nur um die Story und der einzelne Charakter kann auch gegeneinander agieren, weil wir sehen nur das große Ganze der Story. Und nicht, ich habe jetzt hier versagt, das ist egal, weil für die Story ist das cool. Ich glaube, das erfordert nochmal ja, was anderes. Muss man natürlich auch einfach Interesse dran haben.
Ja.
Ich meine, das ist nicht die Art und Weise, wie wir ja spielen. Ich wollte nur, weil es ja auch andere Gruppen gibt und das ja auch durchaus legitim ist, daran Vergnügen zu empfinden und das cool zu finden und lieber so zu spielen.
Wobei ich würde nicht sagen, das ist jetzt nicht generell das, wie wir nicht spielen, sondern es kommt einfach drauf an, was man dann letzten Endes auch spielt, weil inzwischen gibt es auch einfach genügend Rollenspiele, die, sage ich mal, eher dieses mehr konträr gegeneinander spielen, befürworten im Sinne von, man spielt irgendwelche Teenies an der Schule und es geht dann mehr um das Drama und den Konflikt und so der Charaktere dann immer untereinander.
Ja, da hast du natürlich recht, das stimmt.
Da hat man das dann natürlich, aber das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich dann sage, da kann es dann auch einfach schnell vorkommen, dann will der eine einem anderen einen Streich spielen, dann hast du halt nur einen Spieler gerade in der jeweiligen Szene und dann hast du vielleicht in der nächsten Szene den Konflikt, wie der eine mit dem, der ihm einen Streich gespielt hat, interagiert oder so, aber da kann es auch wieder sein, dass mit diesen verschiedenen Rollen, ähnlich wie in so einer Fernsehserie oder so, das einfach ist, dass manche in manchen Szenen gar nicht auftauchen. Dann ist wieder die Frage, ist der Gruppenkonsens des Entertainments wirklich, dass ich teilweise in manchen Szenen wirklich auch einfach Zuschauer bin und mich einfach an der Charakterdarstellung der anderen erfreue? Oder ist der Gruppenkonsens eigentlich mehr, dass man überwiegend ein gemeinsames Erlebnis hat und an jeder Szene teilnehmen kann?
Ja. Wie wichtig findest du es denn, dass der Spielleiter vorher den Spielern vor der Charaktergenerierung auch nochmal so einen Teaser gibt für das, was in dem anstehenden Abenteuer, der anstehenden Kampagne das Hauptelement ist?
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, damit man nachher nicht eine böse Überraschung erlebt und es dann nachher in eine Richtung geht, die man sich so gar nicht vorgestellt hat und man sich dann vielleicht sogar ein Charakterkonzept gemacht hat, wo man dann so sagt, so ja, nee, mein Charakterkonzept beruht jetzt aber eigentlich darauf, dass ich der Schmied in diesem Dorf bin und alle mich da kennen und in dem Dorf die ganze Zeit irgendwelche Sachen passieren, dass das, was ich mir vorgestellt habe und man diese Dorfidylle mit ihren Problemen erlebt oder so. Und dann hat man nachher ein Abenteuer, wo es eigentlich darum geht, dass man ein Reiseabenteuer, dass man zum Schicksalsberg reist und den Ring ins Feuer wirft oder so. Und kommt dann gar nicht dazu, diese ganzen handwerklichen Hintergründe oder so, die der Charakter vielleicht hat, die in einem sesshaften Setting anders zu bespielen wären als in einem Reisesetting, das einem überhaupt möglich zu machen.
Oder ist es Aufgabe des Spielleiters, dann dafür zu sorgen, dass deine Fähigkeiten trotzdem irgendwo Anwendung finden und Beachtung finden?
Das kommt extrem stark darauf an, wie sehr überhaupt die Möglichkeit dazu besteht.
Und was machst du, wenn du Spieler hast? Du hast denen vorher ganz klar gesagt, was das Konzept ist. Was das Konzept ist. Die haben das auch sogar mitentschieden und dann entscheiden sie sich alle für Charakterkonzepte, die nicht auf dieses abgemachte Konzept passen.
Genau, weil.
Das passiert nämlich ja nie, ne?
Weil dann jeder die besondere Person sein will, die etwas von dem Konzept abweicht und dann sind auf einmal alle von dem Konzept abgewichen. Ja, sowas problematisch. Absprachen müssen einfach gut funktionieren auch. Ja. Ob das jetzt Terminabsprachen oder Charakterabsprachen ist. Ja, vielleicht ist es da wirklich einfach wichtig, dass umso weiter man in seiner Charakterkonzeption ist, dass man umso mehr dann auch nochmal mit dem Spielleiter ins Gespräch geht und dem dann eigentlich nochmal einen Zwischenentwurf gibt von dem, was man da eigentlich gerade dabei ist zu erstellen.
Ja, ich hatte das so gefragt, das hat man vielleicht so ein bisschen rausgehört, weil wir diese Situation zweimal hatten, als wir Monster of the Week gespielt haben und ich geleitet habe. In der ersten Runde, in der Aachen-Runde, haben wir uns alle darauf geeinigt, dass unsere Helden aus Jägerfamilien sind, die eben sich darauf spezialisiert haben, Monster zu jagen. Was war? Dann spielte der eine Spieler einen Engel, der definitiv nicht aus einer Jägerfamilie gekommen ist. Und der andere Spieler spielte einen Magier, der auch nicht aus einer Jägerfamilie stammte. Und der dritte, das war Benny, spielte den Ronkt, der auch nicht aus einer Jägerfamilie stammte, sondern der eben einfach in das Ganze reingeraten ist, weil seine Familie ausgelöscht wurde. Ja, wir haben es dann trotzdem hinbekommen. Als Spielleiter dachte ich dann wirklich so, wollt ihr mich veräppeln? Wir hatten das doch abgesprochen und jetzt seid ihr alle die Ausnahme. Und dann haben wir noch eine zweite Staffel gespielt. Da hatten wir uns darauf geeinigt, dass alle aus dem christlichen Orden sind, der sich der Monsterbekämpfung verschrieben hat. Und dann entschied sich der Erste, dass er das Monster spielt, was vom Orden gezwungen wird, da zu arbeiten. Der Nächste entschied sich auch, dass er nicht dem Orden angehört, sondern aus, das war der Exile. Also der ist quasi aus der Vergangenheit aufbeschworen worden und hat dann dadurch dann für den Orden gearbeitet, aber gehörte eigentlich im Grunde auch nicht wirklich dem Orden an. Und der Letzte auch nicht. Da dachte ich dann auch wieder so, wir haben es aber trotzdem auch hinbekommen. Also manchmal kann man ja auch als Meister dann noch seine Meistergehirnzellen nutzen, um das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen wieder, also oder einfach möglich oder umsetzbar zu machen. Aber an und für sich empfehle ich allen Spielern, wenn euer Spielleiter euch ein Konzept offenbart, hört ihm gut zu und tut ihm bitte den Gefallen, dass ihr euch auch ein bisschen an das Konzept haltet. Und wenn ihr da Ausnahmen sein wollt oder Ausnahmen machen wolltet, dann sprecht das bitte ausführlich mit dem Spielleiter durch und seid dem Spielleiter nicht böse, wenn er sagt, nee, geht nicht, weil das passt nicht zum Konzept.
Oder eventuell auch mit den anderen Spielern, also mit der ganzen Runde darüber sprechen, damit das dann nicht so überraschend kommt, weil eine Ausnahme mag vielleicht passend sein, aber wenn dann alle die Ausnahme sind, dann ist es wieder unpassend.
Ja, da fällt mir nämlich auch direkt nämlich wieder ein, das passiert irgendwie immer, wenn ich Spielleiter bin. Weil wir haben nämlich dann auch nochmal ein Abenteuer gespielt. Das war so, ich habe gesagt, ist wie die Odyssee, ihr seid auf dem Schiff unterwegs. Und es konnte kein einziger von den Charakteren konnte Boote fahren. Kein einziger. Nee, ich habe gedacht, die anderen können Boote fahren, habe ich mir nicht genommen. Ja, nee, ich habe mir das auch nicht genommen. Es konnte keiner Boote fahren auch wieder. Obwohl es eine Kampagne war, in der es ums Bootefahren geht. Also manchmal wirklich, da ist man als Spieler, Leiter, ja, da ist man einsam einfach nur.
Aber das ist doch das Schöne als Spielleiter. Die ständigen Probleme, die man vorgeworfen bekommt, mit denen man gar nicht gerechnet hat.
Ja. Ja, manchmal kann ich gar nicht die Augen so weit zu verdrehen. Nee, Spaß. Alles gut. Ich liebe meine Spieler an dieser Stelle. Und wir kriegen das auch immer dann noch alles hin. Das ist dann kein Problem. Und ich habe auch sehr, sehr kooperative Spieler, die jetzt auch kein Problem damit haben, wenn ich dann sage, ah, naja, lass uns das noch ein bisschen ummodeln und die da auch immer dann sehr bereit dazu sind, das zu machen. Also ich darf mich da nicht beschweren. Oder wolltest du dazu noch?
Ja, ich wollte sagen, dass ich auch sehr viel mit nicht so kooperativen Spielern erlebt habe und an diesen Erfahrungen auch einfach gewachsen bin.
Ja, die sind ja Gott sei Dank aber mit und mit einfach ausgeschieden. Aus den ein oder anderen Gründen. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Benny, als Spielleiter, als ein beginnender Spielleiter, müssen wir dazu sagen, als beginnender Spielleiter, was bevorzugst du oder was empfiehlst du? Erstmal, dass man mit so einem pre-written, also so einem schon vorgeschriebenen oder Kaufabenteuer, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, beginnt? Oder sollte man sich lieber selber ein Abenteuer ausdenken, wenn man startet?
Ein Kaufabenteuer gibt einem einfach unglaublich viel an die Hand, um einfach eine komplette Grundidee dargeliefert zu bekommen. Und man muss auch immer sagen, ein Fehler, den man mit der Erfahrung dann nicht mehr so oft macht, aber den man halt oft macht, ist, wenn man so ein Fertigprodukt hat, dann ist man immer so verbissen darauf, das genau wie in diesem Fertigprodukt über die Bühne gehen zu lassen. Aber man muss diese Sachen ja auch immer oftmals eher so als Denkanstoß geben oder als einen Rahmen, den man hat, in dem man dann aber frei agieren kann, wie man das will und Sachen anpassen kann als Spielleiter, wie man möchte.
Es gibt aber auch Gruppen, die spielen by the book. Das ist wirklich dann deren Ziel, zu sagen, wir spielen dieses Abenteuer genau so, wie es Wort für Wort da steht. Aber da ist natürlich dann der Reiz, das Abenteuer genau so zu erleben, wie es da steht. Und eben nicht, was du jetzt erzählt hast.
Aber da frage ich mich jetzt gerade auch, woraus dieses Interesse besteht. Ob das eventuell nicht so ein ist, ja, wir wollen dieses Produkt, dieses Buch dann nachher auch in gewisser Weise bewerten.
Könnte sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach für manche Spieler der besondere Reiz ist. Dass man sagt, ich habe das Buh-Abenteuer genauso gespielt, wie es da steht. Wir sind davon nicht abgewichen, dass das einfach einen besonderen Reiz dann ausmacht.
Das Lustige ist, letzten Endes weiß der Spieler es eigentlich nie, was man als Spielleiter geändert hat oder nicht geändert hat.
Das ist wahr. Aber wenn natürlich der Spielleiter sagt, wir spielen das, wie es hier im Buch steht, und wenn ihr links geht und hier steht, ihr stirbt, wenn ihr links seid, dann seid ihr halt einfach tot.
Ja.
Und wenn ihr rechts geht, dann überlebt ihr.
Aber nochmal zurück auf die Frage. Also ein Buchabenteuer gibt einem natürlich unglaublich viel. Andererseits hat ein Buchabenteuer auch gewisse Schwierigkeiten. Zumindest ist es bei mir immer so, wenn ich mir selber etwas ausdenke, weil diese ganze Handlung und diese ganzen Personen, die auftauchen und alles, in meinem Kopf entstanden ist und von mir mehrfach durchdacht wurde, kann ich das besser handeln, diese Informationen. Während wenn ich so ein Buch habe, wo mir dann Personen und Namen und sonst irgendwas vorgegeben sind, da habe ich dann immer schnell wieder die Tendenz, wirklich in das Buch gucken zu müssen und zu schauen, wie war denn jetzt nochmal diese eine Person gedacht? Was steht da nochmal über die Person, wie die aussieht, wie die sich verhält und so weiter?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon so, dass wenn man so ein Pre-Written-Abenteuer benutzt, dass man dann immer oft das Gefühl hat, dass man sich wirklich sehr sklavisch da anhalten muss. Das hattest du eben ja auch schon mal aufgeführt. Und dass man da, ja, da muss man sein Mindset da ein bisschen, finde ich, ändern, dass man da das doch wirklich nur als Angebot, als Steinbruch nimmt, wo man sich das rausnimmt, was man braucht, und immer noch spontan entscheidet, andere Sachen zu machen. Aber ich muss sagen, in den Grundregelwerken ist ja bei vielen Systemen hinten so ein Abenteuer mit drin, was man spielen kann. Ich finde das immer auch sehr praktisch, weil da oft dann nochmal die ganzen Regeln kurz eingeführt werden für den Spielleiter. Die werden dann auch immer nochmal kurz so angespielt, dass man das so ein bisschen probieren kann. Also das heißt, es hilft einem nochmal, die Regeln besser umzusetzen als neuer Spielleiter für dieses System oder neuer Spielleiter allgemein. Und ich finde, es gibt einem nochmal eine gute Vorstellung darauf, wie die Autoren dieses Spielsystems sich gedacht haben, dass das Spiel gespielt wird. Wobei ich dazu auch sagen möchte, dass man natürlich immer frei ist, ein Regelsystem, ein Setting immer so zu spielen, wie man das für seine Gruppe einfach spielen möchte.
Ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle würde ich auch nochmal erwähnen, dass, wenn wir jetzt von Buchabenteuern sprechen, auf jeden Fall nicht von Kampagnenbänden sprechen. Weil das ist, glaube ich, eher der größte Fehler, den man machen kann, dass man sagt, ich nehme mir jetzt Kampagne XY und das ist das allererste, was ich leiten will. Weil das einfach ein großes Projekt ist, und ich finde auch einfach, wenn man so eine Kampagne startet, hat man als Spielleiter auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber seinen Spielern, diese Kampagne zu Ende zu bringen.
Man sollte auf jeden Fall nicht anfangen, eine Kampagne zu leiten, wenn man schon denkt, ach, die werden wir eh nicht zu Ende spielen. Oder da habe ich eh nur jetzt eine kurze Zeit Interesse dran, das schon. Aber was heißt Verpflichtung? Wenn einem im Leben was dazwischen kommt, dass man die dann einfach nicht weiter spielen kann, oder ich merke im Zuge der Kampagne, dass mir das einfach gar keine Freude bereitet, dann ist das auch legitim zu sagen, ich leite die jetzt nicht mehr weiter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber du hast recht, man sollte sich vorher bewusst machen, bin ich bereit, die Zeit da rein zu investieren, bin ich dafür bereit, wirklich die Regelmäßigkeit zu versuchen zu gewährleisten, bin ich bereit, dieses große Projekt angehen zu wollen. Das sollte man sich wirklich vorher überlegen. Aber für Einsteiger ist das natürlich wirklich nichts. Als Einsteiger sollte man vielleicht wirklich erstmal mit ein paar kleineren Abenteuern beginnen, und dann, man kann die ja zu einer Kampagne dann zusammensetzen, das geht ja auch. Aber das macht es halt einfacher als direkt mit so einem Berg konfrontiert zu sein, wo man seinen Stein da hochrollen muss. Eine andere Sache, die mir noch einfällt und die wir zu unseren Startzeiten und Einstiegszeiten tatsächlich nicht gemacht haben, weil das da nicht so das Ding gewesen ist und das Ganze ja eher inoffiziell, sage ich mal, ablief, ist die sogenannte Session Zero. Willst du ganz kurz mal erklären, was die Session Zero ist?
Die Session Zero ist eine Spielsitzung, wobei Spiel mal jetzt ausgeklammert, sondern eine erste Sitzung vom ersten Spielen, bei dem man generelle Absprachen erstmal nur tätigt. Das sind zum einen natürlich so Dinge wie, welches Setting wollen wir spielen, welche Erwartungen haben wir daran, vielleicht schon erste Grundkonzepte zu den Charakteren, all sowas. Aber das ist vor allen Dingen, und vielleicht ist auch noch mal der etwas wichtigere Teil, Regeln oder Absprachen zum sozialen Umgang miteinander. Wie lange will man spielen? Wann trifft man sich?
Wie oft trifft man sich?
Darf geraucht werden am Spieltisch?
Darf Alkohol getrunken werden am Spieltisch?
Wer bringt was mit?
Wird bestellt irgendwann essen oder hat vorher jeder schon gegessen? Also wie findest du das? Findest du das wichtig und gut oder findest du das unnötig?
Es klingt immer sehr oft so, als wäre das unnötig, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass da doch sehr unterschiedliche Vorstellungen existieren können und dass deswegen wirklich besser ist, da einmal das fest drüber gesprochen zu haben, dass da alle beim gleichen Konsens sind.
Was ich auch sehr wichtig fand, was wir auch nochmal besprochen haben bei der letzten Session Zero, die wir so mit unserer Gruppe gemacht haben, da bin ich auch tatsächlich hingegangen und habe mal so eine ganze Liste von Fragen, die wir dann auch einfach, sage ich mal, jetzt ganz blöd abgearbeitet haben. Das hat dann auch mehr Zeit in Anspruch genommen. So muss man es ja nicht machen. Das hat uns aber geholfen. Da waren nämlich auch so Fragen dabei wie, wie ist das? Möchtest du romantische Beziehungen zu anderen Spielercharakteren haben? Möchtest du romantische Beziehungen zu Nicht-Spielercharakteren haben? Wie sieht das aus? Möchtest du mehr angespielt werden, weil du selber nicht weißt, wie du dich gut einbringen sollst? Oder möchtest du lieber in Ruhe gelassen werden, wenn du nicht viel sagst, weil du sagst, ich möchte mich von mir aus da einbringen? Weil das war sehr hilfreich für uns. Da sind nämlich einige Dinge zutage gekommen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Also einige Leute, die dann sagten, nee, also so, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass mein Charakter angeflirtet wird. Das ist mir unangenehm.
Ja, da sieht man dann auch einfach wieder, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren an einem Tisch sitzt und jeder andere Vorstellungen hat, andere Interessen, andere Vorlieben und andere Dinge, die ihm unangenehm sind oder unangemessen erscheinen. Und manchmal kann man Leute 20 Jahre lang kennen und weiß trotzdem nicht alles über die.
Punkt Safety Tools. Das ist ja auch so eine neue Sache, eine sehr gute Sache, finde ich, die ja vielleicht auch viele Gruppen einfach schon immer so benutzt haben oder immer schon irgendwie gemacht haben, aber nie formuliert haben. Und ich finde, die Sachen nochmal zu formulieren oder nochmal sich bewusster zu machen, hilft nochmal viel, viel mehr. Also Safety Tools sind einfach so verschiedene Werkzeuge. Da gibt es einen großen Kasten von unterschiedlichen Leuten, die da Ideen hatten, was man aufnehmen kann, was man nicht aufnehmen kann. Die dienen aber immer dazu, das zu gewährleisten, dass sich alle am Tisch wohlfühlen. Was fällt dir da zum Beispiel an klassischen Safety Tools ein?
Das erste, was mir einfällt, ist die X-Karte, die man auf dem Tisch auslegt. Oder wenn man online spielt, dann kann man natürlich auch einfach irgendwo ein Symbol hinmachen oder ein Wort vereinbaren, das dann genannt wird oder so, um einfach darauf hinzuweisen, dass jetzt die X-Karte quasi gespielt wird oder wie man es nennt. Diese X-Karte dient einfach dem, dass wenn man jetzt in den Punkt kommt, wo jemanden etwas unangenehm ist, wo vielleicht irgendwelche Ängste von jemanden in der Spielsituation getriggert werden oder sonst irgendetwas gerade einfach nicht richtig läuft, dann kann man halt einfach auf diese X-Karte hinweisen und dann wissen alle, okay, jetzt ist einfach ein Moment Pause und es kann jetzt einfach nicht an dieser Situation momentan weitergehen. Oftmal mag dann vielleicht auch gar nicht gerade allen bewusst sein, was das Problem ist oder wo das Problem gerade liegt. Aber es wissen dann alle, okay, es gibt jetzt gerade ein Problem und man muss jetzt sensibel damit umgehen, um das Spiel wieder aufnehmen zu können und um das Problem drumherum zu schiffen.
Genau, eigentlich geht es nämlich auch vor allem bei der X-Karte darum, dass derjenige, der da auf das X zeigt, das X tippt oder wie auch immer das dann in der Runde gemacht wird, jetzt auch nicht unbedingt sagen muss, was sein Problem ist. Weil es einfach was sein könnte, was ihn halt jetzt einfach triggert und einfach super unangenehm ist und er es auch nicht, sich nicht erklären möchte. Also es geht auch bei der X-Karte darum, dass man sich auch nicht erklären muss. Es ist natürlich immer hilfreich, wenn man vielleicht dann auch einfach mit dem Spielleiter rausgeht und zumindest dem eine ganz kurze Erklärung gibt, damit der zukünftig darauf achten kann, dass gewisse Themen nicht berührt werden.
Es kann auch einfach manchmal sein, dass eine Situation in dem Moment irgendwie so mitnimmt, dass man da gerade nicht drüber sprechen kann, aber das vielleicht später am Spielabend möglich ist.
Und dabei geht es eben einfach auch nur darum, natürlich sollte an einem Tisch ein Klima herrschen, wo jeder immer alles sagen kann und nicht dafür verurteilt oder beurteilt wird. Aber wie Benny schon sagt, es gibt einfach Situationen, wo du vielleicht gerade emotional so gepackt bist, dass du dich nicht in der Lage dafür fühlst, das zu sagen. Und ich finde auch immer so ein visuelles Ding, diese X-Karte, die zu sehen, glaube ich, hilft dir in so einer Situation, in der du sehr emotional bist, dich auch nochmal daran zu erinnern, dass du die Option hast. Das ist ein Spiel, ich kann das Spiel unterbrechen. Dass das nochmal so ein Erinnerungsverstärker ist. Dass das eine valide Option ist. Zu sagen, das ist mir zu viel. Man kann auch im Vorfeld sogenannte Lines and Veils setzen, also quasi Grenzen und Schleier sind damit gemeint. Das heißt, so gewisse Themen sind die Grenze, die werden einfach gar nicht angesprochen. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand unter Arachnophobie leidet, also unter Angst vor Spinnen leidet, dass man sagt, für mich ist eine Grenze erreicht, wenn Spinnen auftauchen, möchte ich nicht. Sind nicht Teil. Schluss. Dann kann man das im Vorfeld schon sagen und dann wissen alle Bescheid, das ist ein Thema, was nicht berührt werden soll. Oder eben diese Schleier, das heißt, ich möchte nicht, dass erotische Szenen zwischen Charakteren oder zwischen Charakteren und NPCs ausgespielt werden, dass man dann sagt, ja, okay, gut, du gehst mit der Dame auf dein Zimmer und ihr verbringt eine nette Nacht miteinander und dann legt sich da ein Schleier der Dunkelheit drüber, da passiert irgendwas, aber es wird nicht ausgespielt. Sowas geht auch. Das muss nicht nur für Erotik-Szenen sein, das kann natürlich auch, sage ich mal, wenn es jetzt besonders brutale Szenen sind und man sagt, ja, du tötest den eben jetzt noch. Oder dass man jetzt da ins Detail gibt und dann mit genauer, detaillierter Grausamkeit beschreibt, wie das dann vonstatten geht.
Ja, oder andere Fälle von Misshandlungen vorliegen, Folter, sonst irgendwas, Verletzung von Kindern oder so. Halt alles so Themen, die manche Personen sehr aufs Gemüt schlagen können.
Genau, das ist einfach auch wichtig. Denn wir wissen alle nicht, was für Erfahrungen unser Gegenüber gemacht hat und was ihn einfach triggert und was ihn berührt. Und man sollte, finde ich es immer sehr wichtig, dass man sehr feinfühlig ist, was das Ganze angeht. Weil manchmal bringt man vielleicht jetzt in der Spielsitzung ein Thema auf, was nie ein Problem gewesen ist, was aber nur an diesem Spielabend ein Problem ist für den Spieler. Weil an diesem Tag irgendetwas anders ist und an diesem Tag hat er vielleicht nicht so ein gutes Nervenkostüm. Er ist vielleicht irgendwie einfach super empfindlich durch irgendetwas und dann wird es auf einmal für ihn zum Problem. Und das dann auch zu akzeptieren, finde ich einfach sehr wichtig, damit sich einfach jeder wohl am Tisch fühlt. Was hältst du davon, Benny? Es gibt auch viele, die sagen, ja, Safety Tools, wofür? Also wenn ich jetzt hier Horrorspiel mache, dann ist hier jetzt dann auch mal Horror angesagt und hier dann ist jetzt hier auch mal Psychoterror angesagt und immer dieses sanfte Verniedlichen ist überhaupt nicht das, was ich will.
Wenn man das natürlich so im Vorfeld kommuniziert und so, dann ist es ja, dass dann in gewisser Weise eine gewisse Absprache schon getätigt wurde und die Leute sich dann drauf einstellen können, was dann kommt. Aber man muss dazu sagen, man kann da auch immer böse überrascht werden und dann wäre es doch einfach wieder sinnvoll, dass die Safety-Tools zur Verfügung stehen und man sagen kann, nee, ich habe vieles erwartet, aber an dieser Stelle erreicht das für mich einfach eine Grenze und wird jetzt doch zu hart.
Ich finde auch, als Spielleiter kannst du halt einfach die Grenzen deiner Spieler nicht wirklich gut einschätzen. Und dann hast du vielleicht wirklich jetzt die eine Sache, womit, wie du sagtest, derjenige nicht gerechnet hat. Und dann sorgst du dann dafür, dass da ein Mensch mit dir am Tisch sitzt, dass da ein Freund von dir ja oftmals auch am Tisch sitzt und dass der dann aus dieser Erfahrung, die für alle irgendwie ein Vergnügen sein sollen, die für alle Unterhaltung sein sollen, wo alle mit Freude nachher wieder rausgehen sollen, dann sitzt der da und der fühlt sich immer unwohler und unwohler und schlechter und schlechter. Ja, weiß ich nicht. Das muss nicht sein.
Wichtig ist ja auch einfach, man darf ja nicht vergessen, man spielt eine Rolle Und man lebt sich auch in gewisser Weise in diese Rolle rein. Und manchmal ist der Charakter jetzt besonders deprimiert oder sonst irgendetwas. Und man stellt dieses Gefühl so echt dar, dass die anderen am Spieltisch eventuell gar nicht sicher sein können. Wird jetzt nur der Charakter dargestellt oder empfindet der Spieler selber auch so?
Ja, da finde ich es auch wichtig, dass man unterbricht und sagt, also vielleicht auch mal bei besonders emotionalen Momenten wirklich mal eine Pause macht und sich wirklich mal sagt, so, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, wir stehen jetzt alle mal auf. Weißt du, dass man wirklich mal emotional aus der Situation als Spieler rausgeht? Natürlich kann es dafür sorgen, dass dann die Atmosphäre gebrochen ist und dass, wenn man weiterspielt, das nicht mehr so atmosphärisch ist wie vorher. Aber ich glaube, wenn eine Situation so emotional ist, dass es vielleicht auch eine schwierige Emotion ist, dass es dann vielleicht besser ist, einmal durchzuatmen und dann nochmal, also wenn zum Beispiel die Stimmung besonders gereizt wird, dass man dann sagt, so, nee, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, wir atmen alle mal durch, wir erinnern uns, dass das nur ein Spiel ist, dass das nur Charaktere sind, dass das nichts mit uns zu tun hat und dann gehen wir nochmal in die Situation rein auf einem tieferen emotionalen Level.
Also bei einer Streit- oder gereizten Situation oder sowas würde ich dir da jetzt vollkommen zustimmen und sagen, ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, das rührt dann auch sehr stark daher, da mir so eine gereizte Stimmung dann auch selber aufs Gemüt schlagen kann und das dann wichtig ist, dann nochmal den Abstand dazu zu gewinnen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Trauriges für den Charakter passiert ist und ich mich da gerade reinempfunden habe und reingespielt habe, das selbst mir jetzt gerade aber ja eigentlich gar nicht so nahe kommt, sondern nur meine Spieldarstellung dem so nahe ist, dann fände ich es eher störend.
Ja, aber ich meine jetzt nicht die Situation, wo eine emotionale Situation ist, die dich als Spieler nicht berührt oder nicht so sehr berührt, sondern ich kann mir auch Spielsituationen vorstellen, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dir, weil du dann vielleicht nicht so der sehr emotionale Typ bist. Aber ich kann jetzt für mich selber zum Beispiel mir schon Situationen vorstellen, wo etwas so traurig ist und mich das so emotional mitnimmt, wo ich dann doch sagen würde, dass ich finde das gerade so traurig, lass uns mal 5 Minuten Pause machen, weil das mir jetzt einfach zu traurig ist.
Ja.
Oder was zu gruselig ist. Kennst du auch nicht, glaube ich, so vom Rollenspiel jetzt her. Aber ich kann mir Situationen vorstellen, wo wir Rollenspiel machen und ich finde es zu gruselig und ich sage, nee, ich habe gerade, das ist mir jetzt zu gruselig, ich habe zu große Angst jetzt gerade, bitte lass uns mal kurz eine Pause machen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch für andere Emotionen funktioniert.
Und deswegen ist es auch so eine Pausenkarte ganz gut, wo man sagt, okay, es gibt jetzt generell eigentlich kein Problem vom Spiel her, keine Szene, die wir irgendwie ausblenden müssen, überspringen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach jetzt gerade so ein Punkt erreicht, wo man einfach mal 5 Minuten Pause braucht für irgendwas anderes.
Ja, wobei du jetzt auch gerade mit Pause. Wir haben ja jetzt auch angefangen, dass wir Online-Pausen tatsächlich eingeführt haben, weil wir auch ein paar Spieler haben, denen das sonst einfach zu lang ist und die das einfach mal brauchen, dass sie gerade mal 5 Minuten Pause machen können, ehe wir dann weiterspielen können. Ich finde, sowas ist auch für den Tisch gut, dass man sowas abspricht, ob man regelmäßig Pausen macht. Oder vielleicht auch, wenn man zum Beispiel Menschen mit ADHS oder sowas am Tisch sitzen hat. Die brauchen das ja auch manchmal, dass sie an ihrem Handy daddeln oder dass sie vor sich hin kritzeln. Und die brauchen das, um sich besser auf das Spiel konzentrieren zu können. Und sie können sich besser auf das Spiel fokussieren, wenn sie noch was anderes nebenbei tun können. Und ich finde, das ist auch sowas, was man in der Session Zero besprechen sollte. Damit nämlich nicht der Eindruck von dem Spielleiter erwächst, oh, der kritzelt da nur vor sich hin oder sie kritzelt da nur vor sich hin oder sie ist da die ganze Zeit an ihrem Handy und man das Gefühl hat, derjenige findet das uninteressant, sondern um dann auch wirklich Klarheit darüber zu schaffen, derjenige braucht das, um wirklich nochmal aktiver geistig am Spiel teilnehmen zu können.
Da gab es ja bei uns ebenso den Fall einfach von Mitschriften, dass wir tatsächlich mal darauf gestoßen sind, dass ein Spieler Probleme damit hat, wenn er nicht direkt quasi im Gespräch angeschaut wird, was einfach durch Mitschriften auch schon mal passieren kann, dass man einfach, um den Überblick über die Handlung zu behalten, sich Notizen macht und dann auf sein Papier guckt und dann nicht zu der anderen Person.
Ich möchte gerade jetzt die letzten beiden Punkte nochmal zusammenfassen, um jetzt für unsere Einsteiger das nochmal klarzustellen. Also es wird für euch immer hilfreich sein, mit einer Session Zero zu beginnen. Das muss auch nicht unbedingt der Spielleiter ins Leben rufen, sondern das könnt ihr auch als Spieler selber ins Leben rufen und sagen, kommt, lasst uns mal treffen, lasst uns mal besprechen, wie häufig wir wirklich spielen können, damit alle wissen, das ist jetzt der Plan, dass wir jede Woche spielen und sich auch entsprechend das Zeitfenster dafür nehmen oder dass wir alle 2 Wochen spielen, einmal im Monat, wie auch immer, damit das wirklich auch aktiv wird. Genau, sprecht auch, das haben wir eben gar nicht besprochen, sondern sprecht darüber, was ist, wenn ein Spieler nicht kann oder wenn mehrere Spieler ausfallen. Wird dann gespielt? Wird ohne den gespielt? Wie wird mit dem fehlenden Charakter umgegangen? Das sind auch Sachen, die man mal besprechen sollte. Dann auch eben Sachen wie, wie ist das mit Alkohol? Wie ist das mit Rauchen? Wie ist das mit Essen? Und so, dass man da einfach das mal abklärt, damit nicht unterschiedliche Vorstellungen daraus erwachsen. Und auf jeden Fall auch, sprecht die Safety-Tools an. Das ist schon wirklich einfach wichtig, weil ihr wisst nie, was jemandem in der Vergangenheit passiert ist und ihr wollt, dass eure Mitspieler, die mit am Tisch sitzen, dass es denen einfach allen gut geht. Also sprecht vielleicht im Vorfeld ab, sagt, habt ihr irgendwas, was ihr hier offen sagen möchtet, was euch triggert, was ihr auf keinen Fall drin haben wollt, ihr müsst das nicht erklären, ihr sagt es, es steht dann auf der Liste und dann wird es einfach nie Teil der Handlung sein und gut ist. Das ist schon sehr wichtig und das sollte man schon machen, weil es wirklich einfach hilfreich ist.
Und damit erreichen wir eigentlich auch schon das Ende unserer Folge 1, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid bei Folge 2 wieder mit dabei.
Schickt uns eure Einsendungen an würfel.veteran@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Seid so gut und schreibt dazu, wie wir euch ansprechen sollen, falls ihr nicht mit eurem richtigen Namen angesprochen werden wollt. Außerdem schreibt noch ganz kurz dazu, dass wir eure Einsendung auch wirklich hier bei uns im Podcast vorlesen dürfen. Wir freuen uns darauf, eure Einsendung zu erhalten und euch das nächste Mal auch wieder als Hörer für uns gewinnen. Eure Würfelveteranen.